Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Bücherfeiern, dem Podcast für alle, die Bücher lieben. Für alle, die an keiner Buchhandlung vorbeigehen können, ohne hineinzugehen, vor allem jetzt in der Weihnachtszeit. Und für alle, die mit einem Koffer voller Bücher ans Meer fahren, auch gerne im Winter, und mit einem zwei oder drei Koffer voller Bücher zurückkommen. Hallo, es ist wieder soweit. Hier ist die Uschi Kollritsch. Ich habe mir überlegt, ich mache noch mal einen Podcast vor Weihnachten. Ich weiß, ich habe euch ganz, ganz, ganz sträflich behandelt dieses Jahr. Zumindest was den Podcast betrifft, nicht was die Bücher betrifft und die Lesungen betrifft. Aber ich habe immer wieder zwischendurch dran gedacht und gedacht, Mensch, jetzt zahle ich schon die Gebühren für das Hosting und ich habe doch die Idee und ich habe den Podcast ins Leben gerufen und ich habe tolle Gäste auf meiner Liste, mit denen ich gerne über das Lesen, das Schreiben, das Leben sprechen möchte. Und ich habe es nicht geschafft. Es hat unterschiedliche Gründe. Es liegt daran, dass ich viel geschrieben habe dieses Jahr, dass ich viele Bücher veröffentlicht habe, dass ich noch nie drei Bücher in einem Jahr veröffentlicht habe. Dieses Jahr war das so. Alles Glücksbücher. Ich erzähle euch gleich noch ein bisschen davon. Und ich habe viel geschrieben, ich habe viel gearbeitet und ich war auch mehr unterwegs als sonst und habe einfach weniger gelesen. Und es dann nicht so richtig geschafft, die Podcasts aufzunehmen oder wenn ich gelesen habe, das dann irgendwie auch in einen Podcast zu verwurschteln und mir dazu Gäste einzuladen. Ich habe aber immer zwischendurch an euch gedacht und mit euch die Line gehalten und jetzt ist es irgendwie soweit. Ich habe gedacht, es kann nicht sein, dass ich jetzt aus diesem Jahr gehe und nicht vom Lesen und vom Schreiben und vom Leben erzähle. Und jetzt habe ich mir überlegt, wie ich das mache. Über Sommer hatte ich mal so eine Idee, da war ich so ein bisschen revoluzermäßig drauf. Und da hatte ich tatsächlich so eine Idee, dass mir das eigene Konzept auf einmal vielleicht ein bisschen zu eng geworden ist mit dem alte, neue, geliehene und blaue Bücher, was ja total schön ist, zugegeben. Deswegen habe ich es ja auch überlegt und es passt so gut zu den Bücherfeiern. Aber dann habe ich selber so gedacht, vielleicht engt es mich ein bisschen ein, vielleicht habe ich zwar jetzt gelesen, aber es sind alles neue Bücher oder es sind alles blaue Bücher, also alles Schätzchen. Und wie kriege ich das jetzt überein? Und dann passe ich nicht in das eigene Korsett und wenn ich jemanden dazu einlade. Und dann habe ich so ein bisschen revolutionärmäßig gedacht, ich schmeiß das eigene Konzept um, ich mache es vielleicht ganz anders. Vielleicht standen da auch die Sterne. Ich folge manchmal jetzt so astrologischen Themen. Vielleicht standen da die Sterne auch irgendwie anders. Naja, jedenfalls war es so. Und in diesem ganzen Gedankenkladderadatsch, in dem Leben, in dem Schreiben, in dem Lesen, habe ich es irgendwie verpasst, Podcasts aufzunehmen. Und jetzt, ging die Zeit auch weiter so ins Land. Und ihr wisst das, wie das ist in der Weihnachtszeit. Ich habe eigentlich heute Morgen auch überhaupt gar keine Zeit. Ich habe den Tisch so voll und habe die Liste so voll und hätte so viel jetzt zu tun. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir hier zwei Kerzen angezündet. Auf der einen steht Wunderkerze und dahinter ist auch ein Schild. Das hat mir mal jemand geschenkt. Ich glaube sogar die Steffi. Und da steht drauf Wunder. Und es ist ein bisschen kleines Wunder, dass ich jetzt diesen Podcast tatsächlich aufnehme. Aber ich habe gedacht, ich mache es jetzt einfach. Und ich hoffe, es ist euch recht. Ich mache es ohne Gast. Es war mir jetzt tatsächlich ein bisschen peinlich, so auf den letzten Metern Leute anzufragen, obwohl ich welche kenne, die das gemacht hätten, mir zuliebe und euch zuliebe. Und dann, habe ich so überlegt, was will ich eigentlich machen jetzt mit dieser Weihnachtsfolge? Was möchte ich euch erzählen? Wie möchte ich damit umgehen? Und gerade jetzt nach dieser sehr, sehr langen Sommerpause, sagen wir es mal so, über dieser langen Pause vom Frühjahr mit dem Podcast mit der Steffi bis heute, was möchte ich eigentlich mit euch teilen? Und dann habe ich gedacht, vielleicht mache ich es alleine. Und vielleicht ist das auch okay. Ich hoffe, es ist okay, denn natürlich habe ich sofort uschig gedacht, ist das denn genug? Bin ich denn genug? Vielleicht denkt man das viel zu oft. Ist es genug, wenn ich jetzt nur diesen Podcast mache, der ja auch mein Podcast ist und nicht nur in Anführungszeichen der meiner Gäste? Und der für euch, sondern es ist ja irgendwie auch so ein bisschen mein Podcast und mein Wunsch und meine Spielwiese. Und dann habe ich gedacht, aber ist das genug? Jetzt habe ich so lange mich nicht gemeldet. Wahrscheinlich die Leute haben das Abo schon, die Glocke schon längst wieder abgeklickt, weil sie denken, da kommt eh nichts mehr. Und ist es genug, wenn ich jetzt hier erzähle? Und ich denke, vielleicht ist es genug. Ich hoffe, dass das so ist, denn ich habe euch Bücher mitgebracht. Ich will das Konzept tatsächlich dieses Mal nicht einhalten, von den Alten, den Neuen, den Geliehenen und den Blauen. Ich erzähle euch dazu, wie sie zu mir gekommen sind, was sie mir bedeuten und warum ich sie gerne mag und warum ich sie euch empfehle, vielleicht auch als Last-Minute-Weihnachtsgeschenke und ob das Geschenke sind für den nicht lesenden Schwipp-Schwapp-Schwager. Und das erzähle ich euch alles gerne dazu, wie bei einem Bücherabend. Das sind auch die Bücher, die ich kürzlich vorgestellt habe bei einem Bücherabend hier in Bad Honnef. Hallo Uli, in der tollen, wunderschönen Buchhandlung Werber. Und das sage ich immer, es ist mein Klein Paris, weil da ist oben so eine Galerie wie in, und ich komme mir immer so ein bisschen vor wie bei Shakespeare and Company. Also es ist wirklich mein Klein Paris und vielleicht auch für andere Leute. Und da hatte ich einen Bücherabend, da habe ich die vorgestellt, die ich euch gleich vorstelle. Also ohne Konzept dahinter. Und ich habe mir überlegt, wenn ich schon allein hier bin und damit es vielleicht genug ist, ich möchte euch damit jetzt nicht überstrapazieren mit diesen Zweiflerinnen-Gedanken, aber ich habe gedacht, vielleicht mache ich so ein bisschen wie eine kleine Lesung. Denn das war wirklich ein besonderes Jahr für mich, dass ich 3 Bücher veröffentlicht habe. Das war wirklich echt eine Nummer. Ich möchte nicht jammern, es ist ja wunderbar, dass es so ist. Aber natürlich ist jedes Buch ja so ein eigenes Gewerk und hat auch seinen eigenen Raum verdient in meinem Leben, in dem Verlagsleben, in dem Leben der Leserinnen und überhaupt in der Welt. Und in dem Moment, wo man was geschrieben hat und es dann veröffentlicht ist, dann und zwischen 2 Buchdeckeln dann erscheint in einer anderen Typo, als ich das ja geschrieben habe und schön gestaltet, dann ist es auch so, dass ich das herausgebe, dann gebe ich das ab in andere Hände und jeder, der das Geschenk bekommt oder in die Hand bekommt oder in der Bibliothek ausleiht oder sich kauft oder verschenkt, dem gehört es dann und der kann dann damit machen, was er oder sie möchte und kann sich da auch rauslesen, was sie möchte und was er braucht. Und ja, das ging los im Januar mit »Das Glück wartet gleich um die Ecke«, 75 Wohlfühlorte zum Auftanken. Das ist ein wunderschön gestaltetes Geschenkbuch, erschienen im Adeo Verlag. Und das war mir eine große Herzensfreude. Die haben das so mit Liebe gestaltet und ganz wunderbar alles gemacht. Und so schöne Illustrationen sind drin. Und ich hatte eine tolle Zusammenarbeit mit Adeo. Hoffe, da kommt vielleicht auch mal wieder was. Und ja, da habe ich euch schon erzählt in der Frühjahrsfolge. Und ja, das sind so kurze Texte, immer so 2-3 Seiten und ich freue mich immer noch wahnsinnig über das schöne Feedback bei Lesungen. Es liest sich sehr, sehr schön an Abenden, weil es halt so kurze Texte sind und weil ich auch dazwischen was drüber erzählen kann. Es sind auch Weihnachtssachen drin. Es geht aber auch um die Sonne am Morgen, die auf meinen Schreibtisch scheint. Es geht um Zugfahren. Es geht um, wie man sich an Bahnhöfen fühlt. Es geht um einen kleinen Topf Blumen, den meine Mutter mal in meinem Garten gepflanzt hat. So ein kleines gelbes Töpfchen. Ich sagte, ich möchte eigentlich lieber, ich habe ein Farbkonzept. Ne, schon wieder ein Konzept. Ich habe ein Farbkonzept, als wir hier eingezogen sind. Ich möchte lieber rosa und pink und rote Blumen im Garten haben. Und gelb ist gar nicht so meins. Naja, und wie ist es gekommen? Am Ende ist dieses gelbe Minitöpfchen mutiert und nimmt jetzt unseren ganzen Vorgarten ein, hat sich vor den Zaun, vors Haus gepflanzt und ist riesig hoch geworden. Das ist so eine Goldgarbe. Und alle Leute, die da im Sommer vorbeigehen, die halten sich auch wahnsinnig, ob es regnet, ob es 40 Grad, ob bei Dürre. Es ist wirklich eine total zähe Überlebenskünstlerin, diese Pflanze. Und alle Leute, die da vorbeigehen, in den Wald spazieren gehen, die schauen dann und fotografieren oder fragen welche, ob sie Ableger haben dürfen. Also manchmal ist es ja so im Leben, dass manche Dinge sich so entwickeln. So ist es jetzt vielleicht auch mit dieser Podcast-Folge, dass sie sich so ein bisschen entwickeln kann. Das habe ich mir gedacht, so für euch und für mich. Und ich habe mir hier eine Kerze angesteckt, 2 Kerzen sogar. Ich habe mir meinen Lieblingstee eingeschenkt. Das ist ein grüner, aromatisierter Tee. Und ihr merkt, ich habe noch so ein bisschen Sprechschwierigkeiten, weil ich das so lange nicht gemacht habe. Aber ihr seht es mir nach. Und ich habe gedacht, wir machen es uns jetzt einfach mal gemütlich. Und vielleicht komme ich zu euch in die Küche. Oder wo seid ihr jetzt gerade? Beim Wäsche aufräumen. Ich höre ja gerne Podcasts beim Wäsche machen, beim Wäsche sortieren, beim Wäsche waschen. Ich höre nicht überhaupt gerne Podcasts. Aber besonders gerne irgendwie, wenn ich noch was dabei wurschtel. Oder vielleicht seid ihr am Kochen. Oder macht gerade das Weihnachtsmenü. Vielleicht ist auch schon Heiligabend bei euch. Und ihr überbrückt die Zeit, wie früher wir mit Lemmy und die Schmöker. Könnt ihr euch noch erinnern? Wir warten aufs Christkind. Gab es so eine Sendung im Fernsehen. Ich glaube ARD, würde ich sagen. Und da gab es so einen Bücherwurm, Lemmy und die Schmöker. Also stellt euch vor, ich bin jetzt Lemmy und komme zu euch in die Küche. Auf jeden Fall komme ich in die Küche zu meiner Freundin Barbara. Die wohnt in Tbilisi. Stellt euch vor, das ist zu Deutsch Tiflis, die Hauptstadt von Georgien. Und die hatten ein wirklich, wirklich schweres Jahr. Man kann es gar nicht anders sagen. Und es geht auch leider immer noch weiter und kämpfen da für die Freiheit und für die Menschenrechte und für die Demokratie und für Europa auch. Und ja, ich weiß, dass sie unheimlich gern diesen Podcast von mir hört. Wir sind ganz lange befreundet und zu der komme ich jetzt in die Küche und zu euch allen sehr gerne auch. Und ich fange an, vielleicht, ich habe euch schon erzählt, genau, von dem eigenen Buch, was im Januar erschienen ist. Dann gehe ich vielleicht mal so ein bisschen der Reihe nach und mische das so ein bisschen, meine eigenen Bücher. Und die anderen überlege ich jetzt gerade spontan. Ich habe von den Glücksbüchern, eigentlich sind 3,5 Bücher von mir dieses Jahr erschienen, von den Glücksbüchern. Mein allererstes Glücksbuch war Glücksorte in Bonn. Und das habe ich im Frühjahr, Sommer, habe ich das neu überarbeitet. Da sind auch wirklich 5, glaube ich, neue Orte drin mit neuen Bildern. Da ist jetzt die 3. Auflage, erscheint jetzt gerade oder ist gerade erschienen, kommt jetzt in die Läden. Und ich freue mich sehr darüber, dass ihr mir so treu seid mit den Glücksorten und dass die weiterhin so gerne so beliebt sind und sich so gut verkaufen und ja, so gerne verschenkt werden. Und ja, jetzt gibt's eine überarbeitete Fassung. Da ist zum Beispiel das wunderbare Café Camus drin in Bonn. Die wollte ich von Anfang an gerne drin haben, weil die mir meine Corona-Zeit so versüßt haben und erhellt haben. Die hatten einen ganz, ganz schönen, so einen Transporter oder wie sagt man, so einen Wohnwagen, genau wie so einen Wohnwagen am Rhein stehen, hier im Nachbarort in Königswinter. Und in Corona, ihr erinnert euch, man da möchte sich gar nicht mehr dran erinnern, konnte man ja irgendwie nirgendwo hingehen und alle Cafés waren zeitweise zu. Und das war in dem einen Winter so und da hatten die diesen taubenblau gestrichenen, ganz schön ausgebauten Wohnwagen, der hieß da auch schon Café Camus am Rhein stehen. Und wir sind da 4 Kilometer hingelaufen und wieder 4 Kilometer zurück, um da einen Kaffee zu trinken und einen schönen Spaziergang zu machen am Rhein entlang. Und das war wirklich mein Highlight, also wirklich ein Corona-Highlight. Und dann habe ich den sehr, sehr netten Besitzer dann auch mal gefragt, warum heißt es denn Café Camus? Und der ist selber auch Künstler, ist Fotograf und ist eine wunderbare Familie, die dieses Projekt gestartet hat, eine sehr künstlerische Familie. Und dann hat er so über den grauen Rhein, das war so ein Tag, da war so kam so der Nebel auf den Rhein und man wusste gar nicht so richtig, wo hört der Himmel auf und wo fängt der Fluss an. Wir guckten so über diesen Fluss und ich frage, warum heißt es denn Café Camus? Und dann sagt er, weil ich die Existenz so mag. Und es ging so ein Hauch von Paris über diesen Fluss und ja, das war irgendwie so ein ganz wunderbarer Moment, dann trotzdem in dieser schwierigen Zeit, den ich tatsächlich nicht vergessen habe. Und inzwischen haben die das auch sehr, sehr schöne Café Holle, Frau Holle in der Breitenstraße in Bonn, wer das kennt, übernommen. Das war auch schon ein zauberhaftes Café und die Besitzerin hat aufgehört und da ist jetzt das Café Camus drin und ist auch taubenblau und türkis und ist ein Künstlercafé geworden. Und das ist jetzt zum Beispiel unter anderem neu in den Glücksorten Bonn oder auch das Bundesbütchen, das jetzt wieder aufgebaut worden ist aus bundesrepublikanischen Zeiten im Regierungsviertel, wo immer sich die Politiker ihre Würstchen und ihre Gummibärchen und ihre Zeitungen holten. Und da eigentlich wurde eigentlich da die wahre Politik gemacht. Und das war quasi so das Hinterzimmer der Bonner Republik war dieses Bütchen. Das ist jetzt zum Beispiel unter anderem auch drin. Also, kleiner Werbeblock, das wollte ich euch aber nur erzählen, dass ich das als 3,5. Buch auch gemacht habe. Dann ist im Sommer das Sommerglück auf Sylt erschienen, zusammen mit der Steffi, da habe ich ja schon drüber erzählt. Ein sehr, sehr warmherziger, schöner Freundinnenroman, genau. Es ist ja so ein bisschen unsere Marke, wenn wir zusammenschreiben, dass wir über Freundschaft schreiben, über Freundinnen. Und wir sind euch tatsächlich total dankbar, dass wir wieder so viele Leserinnen erreicht haben damit und dass wir so schöne Rückmeldungen haben. Dass es vielen wirklich irgendwie sich ins Herz so ein bisschen eingeschoben, eingelesen, eingeschrieben hat. Und ja, das freut uns sehr. Genau. Und jetzt stelle ich mal ein Fremdes vor, bevor ich dann mein aktuelles Buch vorstelle und euch ein bisschen was daraus auch vorlese. Wenn ihr Lust habt, dann machen wir so eine Mischung aus, das habe ich noch nie gemacht, eine Mischung aus einem Buchvorstellungsabend und einer Lesung. Und ihr könnt ja zwischendurch auch stoppen und könnt dann mal was anderes machen oder in Teilen hören. Oder es ist euch zu viel, dann ist das ja auch wunderbar. Aber ich versuche das jetzt mal so in eins zu kombinieren. Und zwar Von den fremden Büchern habe ich natürlich gelesen Benedikt Wells, Die Geschichten in uns. Benedikt Wells, wer den nicht kennt, aber die meisten werden ihn kennen, ist seit Jahren ein berühmter Bestsellerautor, der auch aus dieser von Schirachschen Familie kommt, aber seinen Namen geändert hat in Benedikt Wells. Das berühmteste ist wohl Vom Ende der Einsamkeit. Als letzter Roman ist erschienen Heartland, auch ein Bestseller vor 2 Jahren, glaube ich, in dem Jahr, als Der große Sommer von Ewald Ahrens auch erschienen ist. Und dann hat sich Benedikt Wells gedacht, er schreibt jetzt mal erst nicht und macht mal eine Schreibpause und schreibt jetzt erstmal keinen Roman und gönnt sich das und hat mal irgendwie Ruhe davon und fing dann, glaube ich, auch in der Corona-Zeit an, einen Artikel zu schreiben über das Schreiben. Naja, und aus diesem Artikel ist dann ein ganzes Buch geworden, was auch wieder auf der Bestsellerliste gelandet ist, was für Benedikt Wells selbstverständlich ist, aber für das Genre gar nicht, weil das ist eigentlich ein sowas wie ein Schreibratgeber. Aber es ist eben auch viel mehr. Es ist auch eine Autobiografie. Es ist das, was ich so ein bisschen möchte mit dir, mit diesem Podcast. Es ist ein Buch über das Lesen, Schreiben und Leben. Und ja, das ist auch so ähnlich zum Beispiel bei Doris Dörrie. Das hatte ich euch ja auch schon mal vorgestellt. Leben, Schreiben, Atmen. Das liebe ich auch sehr. Und das geht in die Richtung vom Genre, dass Benedikt Wells eben über sich erzählt, über seine Kindheit, wie er zum Schreiben gekommen ist, was ihm das gibt, wie er schreibt. Sind auch wirklich viele Schreibratschläge, viele Schreibtipps drin, wie er das macht. Der schreibt zum Beispiel das Manuskript erst runter, in Anführungszeichen, bevor er dann 1000 Mal überarbeitet. Da gibt's ja ganz unterschiedliche Ansätze. Das musste ich natürlich haben und ich habe es total gerne gelesen und kann es auch wirklich sehr empfehlen. Vielleicht auch gerade so in der Weihnachtszeit, wo man mal so ein bisschen in sich kehrt und ja reflektiert und auch nicht so an so einem Spannungsbogen vielleicht hängt, sondern mal so was Ruhiges lesen möchte. Und dafür ist das wirklich wunderbar. Man kommt in so einen Flow, man kommt wirklich in so eine Lesefreude, in so eine Wortfreude auch rein und man erfährt viel über den Autor, über seine Lebensgeschichte, die keine einfache ist und keine einfache Kindheitsgeschichte ist und wie manchmal auch so die Wege gehen. Es ist jetzt auch nicht selbstverständlich, obwohl in der Familie einige Schriftsteller sind, dass er Schriftsteller geworden ist und es ist auch nicht selbstverständlich, dass er Bestsellerautor geworden ist, denn er hat viele Projekte eingereicht, wie Melanie Rabe, über die erzähle ich euch auch gleich noch. Er hat viele Projekte eingereicht, bevor er dann seinen ersten Vertrag bekommen hat und bevor jemand an ihn geglaubt hat. Bei Diogenes, glaube ich, war das auch schon. Und ja, so ist es. Wir brauchen immer irgendwie Leute, die an uns glauben, egal in welchem Bereich wir unterwegs sind oder was so unsere Aufgaben sind oder unsere Herausforderungen im Leben. Es ist immer gut, wenn wir Menschen haben, die an unserer Seite sind, die an uns glauben, die mit uns gehen. Und das ist doch auch ein sehr weihnachtlicher Gedanke, wie ich finde, weil Weihnachten ist ja nicht nur Tralafitti, obwohl ich das auch sehr gerne mag und nicht nur Driving Home und diese ganzen Songs und labernde Elche auf Weihnachtsmärkten, was ich aber auch gerne mag, sondern das ist ja auch irgendwie ganz viel so Stimmung und Zusammenhalt und Räume, die sich öffnen. Das habe ich diese Woche sehr stark empfunden. Obwohl ich so viel zu tun habe und zu tun hatte, habe ich doch zwischendurch die Momente, wo ich denke, oh, jetzt kommt irgendwie gerade der Zauber durch. Ich kann euch das gar nicht so richtig beschreiben. Ich habe zum Beispiel jetzt eine Stelle auf dem Balkon, die ich seit Wochen fotografiere und da verändert sich immer das Licht so dolle. Da lese ich euch vielleicht auch gleich nachher noch was von vor. Da verändert sich immer das Licht. Das ist sekündlich, ändert sich das oder minütlich oder im Tag, im Laufe eines Tages. Also einmal habe ich das zum Beispiel morgens fotografiert, da war es so ganz neblig und man sah nur die Weihnachtsbeleuchtung vom Nachbarhaus. Das sind so bunte Lichter oder sogar 2 Häuser weiter ist dieses Haus. Und das drang so durch und dann habe ich so gedacht, oh Mann, das ist so wie mit den Mauerblümchen, so das Licht sucht sich seinen Weg. Und so ein bisschen ist es auch mit der Weihnachtszeit. Also so der Zauber sucht sich, glaube ich, seinen Weg und dieses mal auch so in sich gehen und über das Jahr reflektieren. Das ist ja jetzt auch sehr in mit den Rauhnächten zum Beispiel. Da interessiere ich mich auch seit Jahren sehr für, betreibe das aber nicht so sklavisch, sondern eher so auf meine Art. Es ist eigentlich so eine Zeit, wo man so überlegt, was war denn dieses Jahr und was möchte ich davon mitnehmen ins neue Jahr und was brauche ich vielleicht nicht mehr, wo kann ich loslassen, ja? Wobei ich jetzt auch so die Tage überlegt habe, vielleicht ist das Loslassen, jetzt wird's echt hier philosophisch, vielleicht ist das Loslassen gar nicht was, wo man jetzt so Angst haben muss, dass man die Dinge wirklich loslässt und die dann verliert in dem Sinne, sondern das sagte mir kürzlich eine Freundin, die auch Coach ist, dass wenn so schwierige Situationen sind, dann lässt sie einfach mal innerlich los im Sinne von die Leine los. Also dass man einfach auch mal ein bisschen im Sinne von locker lassen, dass man einfach auch mal ein bisschen locker lässt und guckt, was passiert, dann geht ja so ein Raum auch, ne, auf, kann man sich ja vorstellen, wenn man da die Leine loslässt, wo auf einmal ist das alles gar nicht mehr so angestrengt und der Raum geht so ein bisschen auf und dann können auch wieder Sachen reinfließen und rausfließen. Und so ein bisschen ist es ja auch mit dem Jahreswechsel. Es fließt was raus und es fließt was aus und es fließt was rein und es kommt was Neues und es eröffnet sich ein neuer Raum und ein neues Blatt Papier und wieder neue Bücher, neue Projekte kommen. Ja, und jetzt möchte ich euch vorstellen ein Buch, das mich und meine Familie dieses Jahr begleitet hat. Und zwar ist das eine Autobiografie, die heißt Träumertänzer von Oliver Masucci, sehr berühmter Schauspieler. Ihr müsst ihn googeln, wenn euch der Name nicht spontan was sagt, dann kennt ihr ihn. Der hat gespielt zum Beispiel in den Fantastischen Tierwesen und dann hat er gespielt in Er ist wieder da, hat er den Hitler gespielt. Da sind auch große Teile, gehen auch darüber in seiner Autobiografie. Und interessanterweise hat Oliver Masucci eine Bonner Geschichte, Bonner Herkunftsgeschichte. Sein Vater ist italienischer Gastarbeiter, klassischer Gastarbeiter, der in den 60er Jahren wahrscheinlich nach Deutschland kam, nach Bonn kam, sich da verliebt hat in eine Bonnerin und da geblieben ist und dann sich hochgearbeitet hat durch verschiedene Kellnerjobs und in der Gastronomie viel gearbeitet hat, gejobbt hat und am Ende dann auch selber Restaurants betrieben hat und ein Restaurant hatte dann unter anderem in der Nähe von, ich glaube in Ippendorf, wer sich da auskennt, wenn jetzt Bonnerinnen zuhören, am Tennisplatz. Und das ist so eine Geschichte, die einen sehr berührt, weil sie so persönlich geschrieben ist, weil es sind verschiedene Dinge kommen da rein. Einmal diese deutsche Geschichte der Gastarbeiter, in Anführungszeichen, die nach Deutschland kamen und wie die sich hier zurechtgefunden haben, welche Schwierigkeiten die haben, zurechtfinden mussten, in Anführungszeichen, wie hart das Leben war und wie auch die Kinder damit aufgewachsen sind. Und ja, das ist die eine Seite, dieser historische Hintergrund, der mir sehr nah ist, weil ich ein 70er-Jahre-Kind bin. Es ist sehr viel 70er-Jahre-Kindheit, wo nicht so viel drauf geschaut wurde wie heute, mit den Helikoptereltern heißt es ja. Wahrscheinlich kann man sich da selber gar nicht von frei machen. Es ist einfach eine ganz, ganz andere Zeit. Es ist auch eine andere, auf eine Art eine andere Fürsorge und eine andere Sorge. Und in der Zeit damals war aber ja auch viel Raum, wo die Kinder gespielt hatten und nicht so unter Beobachtung waren. Und da ging es eben Oliver Masucci gar nicht gut, weil er da sehr von den anderen Kindern gemobbt wurde, auch gerade aufgrund seiner Herkunft und weil er, glaube ich, auch ein zarter Junge war oder vielleicht auch ein bisschen ein anderer Junge war. Und irgendwann ist er ja dann auch Schauspieler geworden, jetzt inzwischen Hollywood-Star und ist dann auch, hat in Bonn eine große Lesung gehabt in der Kirche, die ich leider verpasst habe und ja, hat sehr, sehr wahnsinnige Karriere hingelegt und ein sehr interessantes Leben führt er. Erzählt auch von seinen Rollen und wie er Schauspieler geworden ist und viel über seine Familie und es ist ein tolles Buch. Träumertänzer. Der Vater hat immer zu ihm gesagt, Oliver, du bist ein Träumertänzer. Daher kommt das, als er sagte, ich möchte Schauspieler werden. Und dann sagte er, du bist ein Träumertänzer in Silben. Und es ist ein tolles Buch. Es ist ein vielleicht noch schöneres Hörbuch, weil Oliver Masucci mit einer sehr, sehr tiefen, sehr tollen Stimme das selber liest und auch natürlich so die Sprache nachmacht, dieses Deutsch-Italienisch seines Vaters nachmacht. Und auch die Rollen so ein bisschen anspielt. Und wir haben es gehört auf dem Weg in den Urlaub dieses Jahr als Hörbuch. Das geht ein paar Stunden, da kann man echt eine Strecke hinlegen. Und es ist wirklich, wie man daran schon merkt, was für jedes Alter. Also wir waren dann in dem Moment vertreten von, jetzt muss ich mal überlegen, fast 14 bis 57. Und mein Vater, der ist jetzt dieses Jahr 90 geworden, der hat es als Buch auch gelesen. Also es ist was, glaube ich, von 14 bis 90 kann man das gut empfehlen. Ich habe es jetzt vorgestellt auf dem Bücherabend in der Buchhandlung und da ist es auch sehr gut angekommen, habe eine kurze Geschichte daraus vorgelesen, eine kurze Episode daraus vorgelesen und da waren auch sehr viele Männer, die da waren, also sehr viele, es sind mehr Frauen bei den Lesungen und bei den Leseabend, aber die Männer, die da waren, die waren sehr interessiert und haben es auch gekauft. Also so viel dazu als Weihnachtstipp. Oliver Masucci, Träumertänze, erschien bei Lübbe Live, gebunden. Was kostet es? Sage ich euch ja auch immer dazu. 24 Euro. Ein sehr, sehr schönes Buch und toll gelesen als Hörbuch, wer sich dafür interessiert. Benedikt Wells habe ich euch auch schon vorgestellt. Da habe ich aber die Preise nicht zugesagt, weil ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe es nicht verliehen, sondern verschlampt. Irgendwo ist es in meinem ungelesenen Bücherstapel verschwunden und nicht mehr aufgetaucht. Also ich muss es wieder finden. Es ist erschienen bei Diognes. Ich packe es euch aber in die Shownotes. Ja, dann mache ich vielleicht doch jetzt der Reihe nach erstmal die vier Buchvorstellungen. Oder sind es sogar fünf? Seht ihr, es sind sogar fünf. Dann mache ich ein bisschen schneller, dass ich noch was lesen kann für euch. Die Melanie Rabe hat ein neues Buch geschrieben, wieder ein magischer Thriller, Der längste Schlaf, bei BTB erschienen. Jetzt sage ich mal zuerst, was hier alles zu sagen ist, zu 24 Euro gebunden. Und zwar geht es um eine Schlafforscherin, die nicht schlafen kann. Träume, die in die Wirklichkeit schwappen, ein alter Mann, der um Wiedergutmachung ringt. Das steht hinten auf dem Klappentext. Und dieser alte Mann, der vermacht eines Tages dieser Schlafforscherin, eine Deutsche, die in London lebt, ein altes Herrenhaus in Deutschland. Und zuerst möchte sie es nicht haben und wendet sich an den Notar und sagt, was habe ich denn da mit diesem, ich kenne den Mann nicht, ich kenne das Haus nicht, ich kenne den Ort nicht, was soll ich da? Ich möchte das nicht, das Haus, lehnt ab, fährt aber dann trotzdem hin, guckt es sich an und, so viel darf ich verraten, nimmt das Erbe dann doch an. Und damit verbunden ist eine Hintergrundgeschichte, da darf ich jetzt nicht so viel drüber verraten und es entspannt sich eine sehr magische, aber auch sehr spannende Thriller-Handlung und Melanie Rabe bleibt sich da sehr treu in ihrem cliffhängerschen Thriller-Erzählen. Da ist sie wirklich eine ganz, ganz große drin und mit dem Buch, was ich euch auch schon vorgestellt hatte, Die Kunst des Verschwindens, da fing sie an, in diese magische Richtung so ein bisschen zu gehen, aber sie strapaziert das nicht über, also es ist kein Fantasy, sondern das ist so eine Magie im Leben, die auch so sein könnte. Und was bei Melanie Rabe ist, ist, dass es geht auch immer, am Ende wird alles gut. So würde ich, aber es wird, nee, so kann man nicht sagen, es wird nicht am Ende alles gut, aber so am Ende ist es, geht man versöhnlich raus und ist nicht so total überrollt von dieser Thriller-Atmosphäre, die aber durchaus sehr, sehr spannend ist. Und hinten drauf steht hier auch noch eine erzählerische Wundertüte zu dem Vorgängerbuch. Das ist das hier auch. Das ist auch eine erzählerische Wundertüte und man kommt in so einen Leserausch und das ist wirklich was, wenn man das unterm Weihnachtsbaum liegen hat oder verschenkt. Dann setzt man sich dahin, fängt an zu lesen und kann nicht aufhören. Also ich habe es in einem Rutsch gelesen und das passiert mir, wie eben beschrieben, weil ich gar nicht so viel jetzt vor lauter Schreiben zum Lesen gekommen bin. Das passiert mir gar nicht mehr so häufig. Dann habe ich noch gelesen, das ist sehr, sehr schön und ist auch eine lustige Geschichte, wie ich dazu gekommen bin. Moment, ich muss jetzt mal kurz was trinken. Vielleicht macht ihr auch eine Trinkpause, denn sonst ist ja mein Tee kalt. Habe ich mir den extra für euch hier mit euch hier eingeschenkt, so gemütlich in der Küche. Und jetzt ist der gleich kalt. Moment. Das ist der Nachteil, wenn man keine Gäste einlädt, dann fällt das auf, wenn man trinkt. Also, das, was ich euch als Roman vorstellen möchte, ist Im Warten sind wir wundervoll. Toller Titel. Wird schon, wenn man das vorne sieht, diese drei Ws und dann noch das V, super schön. Im Warten sind wir wundervoll. Ich sag's nochmal. Bei Pieper erschienen von Charlotte Inden, ein Debütroman. Gebunden, sehr, sehr schönes Cover, 22 Euro. Ihr merkt, ich mag's. Ich mag's, hab's wirklich sehr gemocht. Und zwar war das interessant, das habe ich gelesen in dieser Woche, als, ihr könnt euch erinnern, dieser schreckliche Tag, als die Wahl in Amerika ausgegangen ist und wir schon quasi nach halb durchwachter Nacht morgens ahnten, das könnte auch nicht so gut ausgehen. Und so war es dann auch. Und Trump hatte dann im Laufe des Tages die ganzen, einen nach dem anderen, da diese Wahlbezirke geholt und viel mehr, als wir gehofft hatten. Und ja, das war irgendwie echt ein schwerer Tag. Das ging einem so nach. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich schleppte mich so durch den Tag. Und dann am Ende kam ja die Ampelregierung dann auch noch mit ihrem Ampelchaos und mit der mit dem Ende der Regierung in Deutschland und man dachte so, fällt jetzt hier gerade alles auseinander, was ist denn hier los, war mir dann echt auch zu viel. Und da habe ich irgendwie in den Tagen auf Instagram die Franziska Kurz gehört. Das ist eine Literaturbloggerin, aber auch Moderatorin, sehr, sehr interessante Frau. Und die hat gesagt, jetzt ist es gerade so eine schwere Woche oder irgendwie so eine turbulente Woche. Und wer jetzt mal was zum Abschalten braucht oder einfach was, was ihm das Herz erwärmt, der sollte lesen Im Warten sind wir wundervoll von Charlotte Inden. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe es mir gekauft, sogar in einer wunderschönen Buchhandlung in Maria Laach, die ich so gerne mag, die beim Kloster Maria Laach ist. Da war ich nämlich zu Hause in der Pfalz und meine Schwester, die malt, die hat eine Vernissage mit ihren Freundinnen. Hallo, hallo, wenn ihr zuhört. Das war ein ganz, ganz wunderbarer Abend und auf dem Rückweg bin ich auf der Autobahn rausgefahren. Da ist ein Kloster in Maria Laach. Das ist so ein bisschen wie bei der Name der Rose, also auch wieder Bücherassoziation. Und das ist, da gibt es tatsächlich auch eine ganz alte Bibliothek, auch wie in der Name der Rose. Und eine sehr, sehr schöne, gut sortierte Buchhandlung. Und da habe ich das gekauft. Und das ist von mir so eine Weihnachtsaktion, Vorweihnachtsaktion nach Maria Laach zu fahren, da spazieren zu gehen. Da gibt es eine Gärtnerei, da kann man sich so schöne Äpfel kaufen und Kräuter aus dem Kloster und Apfelsaft und ja, in die Kirche gehen und eine Kerze anzünden. Und das ist wirklich so eine ganz dunkle Atmosphäre, so eine mittelalterliche. Und ja, das ist von mir tatsächlich ein Glücksort. Und da habe ich mir dieses Buch gekauft, weil ich das vorher gehört hatte, beziehungsweise auf Instagram diesen Tipp gehört hatte und dachte, oh, ob die es da haben. Und sie hatten es sogar im Fenster stehen. Und das mit Recht, denn es ist ein wirklich schöner Roman. Es ist ein Roman, der auf zwei Ebenen erzählt wird. Gibt es eine realistische Vorlage. Die Autorin hat einen Zeitungsbericht gefunden von einer Deutschen, die 1948 am New Yorker Flughafen gestrandet ist, nachdem sie ausgewandert ist und dort ihren Liebsten treffen wollte, der amerikanischer Soldat war. Und die nannte man diese Frauen, diese Deutschen, die ausgewandert sind, um da mit einem Amerikaner sich zu verheiraten oder mit dem zusammenzuleben, die nannte man War Bride, also Kriegsbräute. Und diese Geschichte von so einer War Bride ist das auf der einen Ebene. Die ist nach Amerika geflogen und da am Flughafen gestrandet und der Soldat, in den sie verliebt war und der sie liebte und mit dem sie, den sie eigentlich heiraten wollte, hat sie nicht abgeholt. Und so eine Geschichte ist der Autorin begegnet. Es ist manchmal interessant, wie man so seine Geschichten auch findet, ist der Autorin begegnet und sie hat dann daraus diesen Roman gemacht. Also sie weiß selber nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist. Sie hat dann den Artikel sich nicht weiter gekauft und geguckt. Aber es war so, dass diese Deutsche, die da 1948 am Flughafen in New York saß und nicht abgeholt wurde, ganz wahnsinnig viele Heiratsanträge bekommen hat von Amerikanern, die dann dem Mädel helfen wollten, dass sie da bleiben kann. Und ja, das ist die Urgeschichte. Also das wird erzählt auf zwei Ebenen. Die eine ist die Luise Adler. Das ist die War Bride. Die ist eine ganz patente, ganz hübsche, die im Krieg einen sehr auch gescheiten und kunstbeflissenen Soldaten kennenlernt und ihn auch heiraten möchte. Es ist sowas wie Liebe auf den ersten Blick. Und ja, das ist alles, liegt alles gar nicht so auf der Hand, aber sie möchten dann heiraten und sie fliegt tatsächlich dann nach New York und er holt sie nicht ab. Und man ist sich eigentlich ganz sicher, dass das kein Fake war, dass diese beiden sich wirklich lieben, dass das überhaupt gar nicht sein kann, dass das nur sein kann, wenn dem irgendwas Schlimmes zugestoßen ist. Sonst kann das überhaupt nicht sein, dass dieser Mann sie nicht abholt. Und ja, diese Geschichte wird erzählt von der Enkelin. Und die Enkelin sitzt im Flieger nach New York und ist auf dem Weg zu ihrem vermeintlichen Verlobten und lernt im Flieger einen jungen Mann kennen, der sich sehr um sie kümmert, denn sie hat Flugangst. Und er hält ihre Hand und er hilft ihr sehr. Genau, das kann ich euch gleich nochmal vorlesen. Ist sehr lieb mit ihr. Und sie ist aber ja auf dem Weg zu ihrem Verlobten, ihr erinnert euch. Und sie erzählt auf dem Weg des Fluges, während der Flugzeit erzählt sie die Geschichte ihrer Großmutter. Und das ist die Luise, die am New Yorker Flugplatz sitzt und danach ganz viele Heiratsanträge kriegt. Und ja, wie das ausgeht, das darf ich euch nicht verraten. Es sind zwei Liebesgeschichten, von denen ich euch nicht verraten darf, wie sie ausgehen. Aber ich lese euch mal kurz vor, wie ihr denn, damit ihr, der Sound ist auch so ganz schön, damit ihr mal was gehört habt von den Texten. Und zwar ist das jetzt aus der Jetztzeit im Flugzeug. Sie schweigt. Er schweigt auch. Das ist der Mann, den Elfie, heißt sie, glaube ich, im Flieger kennengelernt hat. Ihre Worte hallen noch nach in ihm. Irgendwann reißt er sich zusammen. Du bist eine verdammt gute Geschichtenerzählerin, sagt er. Wirklich? Sie freut sich sichtlich. Wirklich. Ich kann sie alle vor mir sehen. Mutter und Vater Adler, Lene und vor allem Tante Frieda. Ich liebe Tante Frieda. Sie lacht. Jeder liebt Tante Frieda. Es ist fast, als würde ich sie persönlich kennen. Kannst du sie alle? Tante Frieda nicht mehr, oder? Nein, sagt Elfie. Aber es fühlt sich so an, als ob. Er nickt. Genau dieses Gefühl hat er auch. Weil du die Geschichten kennst. Weil ich die Geschichten kenne, bestätigt Elfie. So viele. Auch die von ihrer Lieblingsziege. Tante Frieda hatte eine Lieblingsziege? Jawohl. Die folgte ihr überall hin, wie ein Hund. Das hast du dir doch ausgedacht, ruft er. Habe ich das? Fragt sie. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. 9 Stunden können wie im Flug vergehen. Vor allem, wenn man möchte, dass die Zeit stehen bleibt. Und man für immer neben diesem Mädchen mit dem kleinen Gesicht und der großen Geschichte sitzen kann. Dessen Hand so kalt ist und in seine passt, als gehöre sie genau dorthin und niemals mehr in die Hand eines anderen. So, Cliffhanger. Mehr sage ich euch dazu nicht, aber es ist schön. Im Warten sind wir wundervoll und es ist wundervoll zu warten mit Elfie in der Jetztzeit und mit Luise Adler in der historischen Zeit. Jetzt mache ich noch mal eine kurze hier Tee-Einschenk-Nachschenk-Pause. Vielleicht hört ihr das jetzt hier irgendwie blubbern im Hintergrund aus meiner Thermoskanne. Was trinkt ihr denn eigentlich? Trinkt ihr gerade auch Tee oder Kaffee? Vielleicht habt ihr euch auch hingesetzt. Jetzt kommt nämlich mein Leseteil. Jetzt machen wir noch mal einen kurzen Cut. Eigentlich müsstet ihr mir jetzt was erzählen, damit wir da so ein bisschen zusammen Tee trinken können. Kleine Teetrinkpause. Hört ihr mich jetzt schlucken? Ich finde es eigentlich immer total nervig, wenn ich die Leute schlucken höre in Podcasts. Jetzt hört ihr mich schlucken. Und jetzt räume ich mal hier ein bisschen auf, was ich euch schon vorgestellt habe. Jetzt stelle ich euch nämlich noch vor, Moment, ich muss mal hier mein ganzes Geblättere. Ach, was ich euch noch erzählen wollte, damit ich das nicht vergesse, dass Steffi ja jetzt auch einen neuen Roman rausgebracht hat im November. Und der heißt Damals waren wir frei, auch ein historischer Roman auf 2 Ebenen erzählt. Und da geht's um 35 Jahre Mauerfall. Ich darf nicht so viel verraten, wenn ich sage, es endet auch mit dem Mauerfall. Und es sind 2 Liebesgeschichten auf 2 Ebenen an historischen Schauplätzen. Unter anderem spielt es in dem Café Nord. Das war ein berühmtes Café im Osten, wo sich viele Leute trafen, die so ein bisschen anders waren. Kreative Künstler und auch viele Westler sind da ins Café gegangen und das heißt in dem Roman ist das der Tanzpalast. Das muss ich selber mal gerade überlegen. Mein Gott, man kommt ganz durcheinander mit den Büchern. Genau, und der ist jetzt gerade erschienen, hat schon die ersten wunderbaren Rezensionen. Ich lese auch schon. Ich bin sehr reingezogen worden in die Handlung, war auch auf der Premierenlesung in Bonn und ja, wünsche euch damit ganz, ganz viel Freude. Ist bei Lübbe erschienen, ein wunderschönes, wunderschönes wirklich Cover. Das, als die Steffi mir das schickte, habe ich gesagt, das ist das schönste Cover, das ich je gesehen habe. Also es ist wirklich ganz toll und hat auch eine hohe Range. Also ich glaube, man kann es auch als junger Mensch schon lesen und bestimmt auch bis ins Alter hinein. Also das kann man auch toll verschenken und ich wünsche der Steffi natürlich ganz viel Glück mit ihrem neuen Roman. Damals waren wir frei, auch ein toller Titel und guckt euch mal an, also so ein schönes Cover. Genau, so, jetzt habe ich mich sortiert. Ich möchte euch nämlich, ich hoffe, das ist gut, okay. So für euch dieses Gemischte. Jetzt kommt so ein eigener Teil wieder. Und zwar wollte ich euch erzählen von dem Buch, was jetzt am 10.10. schönes Datum auch erschienen ist und was mich sehr glücklich macht. Es heißt, nicht nur, weil es das Glück im Titel auch trägt, das muss purer Zufall sein, dass ich in diesem Jahr 3,5 Bücher rausgebracht habe, die alle mit Glück im Titel unterwegs sind. Oder auch nicht. Also das heißt jedenfalls Glücksorte in der Welt der Bücher und bei mir im Arbeitstitel hieß das eigentlich seit Jahren literarische Glücksorte. Literarische Orte hieß das, genau. Und dann habe ich in der Phase, in der es mir nicht so gut ging, rief mich der Geschäftsführer von Droste Verlag an und wir haben uns unterhalten und haben ein Treffen ausgemacht in dem sehr schönen Café Camus und haben so gesprochen, was es so Neues gibt und ja, eigentlich hatte er so ein ganz anderes Anliegen und aber am Ende hat er mir dann erzählt, dass es jetzt auch thematische Glücksorte gibt und das erste war da kurz vor Erscheinen, das waren Glücksorte für die Filmfans und ich hatte dazu zwei Ideen in der Schublade quasi seit Jahren und habe gesagt, da wüsste ich was, die literarischen Orte und ja, zuerst dachte er, es sei schon vergeben, aber das war es dann zum Glück nicht und irgendwie war es so, als sollte es so sein, als hätte dieser Titel auf mich gewartet. Und jetzt im Oktober ist es erschienen, Glücksorte in der Welt der Bücher und es ist was mich sehr ausmacht und was sehr typisch für mich ist und was sehr uschig ist, würde meine Freundin Svenja sagen und ja, womit ich mich sehr beschäftige, sind eben Orte, die mit Literatur zu tun haben. Also ich komme auch um diese ganzen Merchandising-Geschichten nicht herum, die mit Literatur zu tun haben und auch nicht um Bücher, die über Bücher gehen, das liebe ich auch, und auch um Orte, die mit Literatur zu tun haben. Vielleicht lese ich euch mal kurz das Vorwort vor, dann muss ich gar nicht so viel erzählen, damit man weiß, um was es geht. Bücherorte, Dichterhäuser, literarische Plätze, die mein Herz als Leserin und Autorin gleichermaßen höher schlagen lassen, begleiten mich schon seit vielen, vielen Jahren. Ich besuche sie bei 30 Grad an der Ostsee, an goldenen Herbsttagen auf dem Land oder bei der winterlichen Tour durch eine neue Stadt. Was ist das mit diesen Orten, an denen Schriftstellerinnen und Schriftsteller wohnen, träumen, leben, Geschichten erfinden und neue Welten erschaffen? Was erzählen sie uns? Was hinterlassen sie uns? Welche Worte klingen an ihnen nach? Welche Geschichten bleiben? Von den auf Papier notierten und von den gelebten? Wie beeinflusst das Leben das Schreiben und umgekehrt? Und wie können wir heute diese Orte besuchen, erleben und mitnehmen, hinein in unsere eigene Geschichte? Was für ein Glück. Davon erzählt dieses Buch. Es entführt in kreative, schöpferische Welten und zeigt auch viele Bücherorte, an denen man wundervoll anhalten, innehalten, einfach mal für einen Moment durchatmen kann. Das sind zum Beispiel Cafés, Wanderwege, Hotels, Denkmäler, alles Mögliche. Also natürlich auch Museen, Dichterhäuser, Bibliotheken. Es ist ganz, ich blätter mal gerade hier durch. Es ist zum Beispiel die Stadtbibliothek in Stuttgart drin. Die war kürzlich im Stuttgarter Tatort. Wer das gesehen hat, da hatte ich sofort so ein Déjà-vu. Und einige haben auch geschrieben, das ist ja die Stadtbibliothek. Genau, da habe ich einen ganz, ganz schönen Termin gehabt, einen sehr schönen Besichtigungstag gehabt. Und zwar ist das nicht weit vom Stuttgarter Bahnhof, der ja ziemlich schrecklich ist, weil seit 100 Jahren und noch 100 Jahre im Umbau. Und wenn man da sich einen Fußweg macht, 10 Minuten maximal, kommt man zu der Bibliothek. Und da kann auch jeder rein. Da ist unten das ist von einem koreanischen Architekten gebaut. Unten ist ein weißer Raum, da ist nichts. Und das heißt, das Herz in der Mitte sprudelt so eine kleine Quelle, die war aber bei mir außer Betrieb, als ich da war. Also wirklich nur ein weißer Raum mit so Schießscharten. Man steht da drin in diesem Herz des Gebäudes. Von allen Seiten hat man da Zugang, von allen vier Windrichtungen, Himmelsrichtungen. Und dann steht man da drin und die Idee ist die, dass man da quasi seinen ganzen Ballast, seine Zweifel, seine Sorgen, seinen Alltag, alles, was man mitbringt, quasi da lässt in diesem weißen Raum, der absorbiert das. Und dann erst geht man die Treppen hoch in die Bibliothek und kann sich dann dort mit dem Wissen der Welt füllen. Ist das nicht schön? Es ist wirklich schön. Ein zauberhafter Ort und innen drin ein sehr modernes Gebäude, aber trotzdem auf eine Art wie eine Kathedrale der Bücher. Und ich habe es hier genannt, Büchertempel mit Herz. Und das ist ein wirklich sehr, sehr schöner Ort, den ich ohne dieses Buch nicht kennengelernt hätte. Ebenso das Romantikmuseum in Frankfurt. Da war ich drin. Das gehört rein organisatorisch, aber auch rein räumlich zu dem Goethe-Geburtshaus in Frankfurt. Das kannte ich schon. Da war ich auch schon mal als Schülerin zur Besichtigung. Und dann dachte ich, naja, gehst du jetzt auch noch ins Romantikmuseum, wenn es schon dabei ist. Vielleicht ist es ja auch ganz gut. Und dann stelle ich das mit vor. Es war nicht nur ganz gut, es war großartig. Es ist wirklich eines der schönsten Literaturmuseen sowieso, aber eines der schönsten Museen, die ich überhaupt gesehen habe. Ganz modern, sehr zugänglich, sehr eindrücklich auf so einer unterschwelligen Seelenebene. Man geht zum Beispiel zuerst, es gibt so einen Spruch von Novalis, einem berühmten Dichter der Romantik, der hat gesagt, nach innen geht der geheimnisvolle Weg. Und das steht da gebrandet an der Wand und dann ist so eine Art Spiegelirrgarten, durch den man geht. Und wenn man da durchgeht, dann sieht man wieder Bilder aus der Zeit der Romantik oder man stößt auf irgendeinen Text. Und das ist wie so ein Labyrinth auf der Kirmes, könnt ihr euch das vorstellen? Also das finde ich so eindrücklich schon mal gemacht, so besonders gemacht. Das nennt sich der Spiegelwald in der Museumssprache. Ich würde jetzt eher sagen, wie so ein Labyrinth, ihr Garten auf der Kirmes. Und so gibt es ganz schöne Stationen. Es gibt eine Fabuliermaschine von E.T.A. Hoffmann. Es gibt einen Bereich, der heißt der Wald in der Romantik, der eine besondere Rolle spielt. Dann gibt es eine Poesiedusche. Da geht man rein in einen Raum. Und dann hört man da den Brief von Brentano, glaube ich, an die Günderode, erotischer Liebesbrief. Dann gibt es die gruselige Romantik in einem Raum, das wird dann so frankensteinig. Und dann geht man nochmal höher eine Etage und im wirklich allerletzten Winkel leuchtete mich ein sonniges Lichtbild an. Ich kann es gar nicht anders sagen, wie so Magneten, kleines Gemälde. Und ich gehe da drauf zu und denke so, das kann nicht sein. Und ich gehe da drauf zu und denke, das ist doch nicht Caspar David Friedrich. Und ich komme dahin und wirklich, es war ein Caspar David Friedrich Gemälde, obwohl zurzeit ja sehr viele ausgeliehen sind an die Ausstellung in Hamburg. Und ich hatte wirklich, es hat mich so berührt, ich kann euch das gar nicht anders schildern, ich hatte wirklich Tränen in den Augen, als ich da näher kam, weil dieses Licht in diesem Bild war wirklich wie nicht von dieser Welt, sondern aus der Welt der Romantik. Also besucht das Romantikmuseum in Frankfurt, ist ja auch sehr zentral in Deutschland gelegen. Dann, ja, habe ich hier drin große Dichterfreunde, das Denkmal von Goethe und Schiller in Weimar. Weimar natürlich sowieso eine Literaturstadt, also auf jeden Fall eine Reise wert. Da kann man, wer sich für Literatur interessiert, aber auch für Bauhaus, da ist ja dieses tolle, wirklich wahnsinnig schöne Bauhausmuseum, da kann man ganz tolle Literaturstationen machen. Dann, ich blätter mal hier so für euch durch, dann gibt es hier die abenteuerlustigen Ameisen. Das sind die Ameisen von Ringelnatz auf der Elbchaussee, für die es wirklich ein kleines Denkmal gibt, aber auch eine Treppe für Ringelnatz. Das ist die Ringelnatz-Treppe, die führt unten vom Hafen nach oben, vom Strand eigentlich nach oben zur Elbchaussee und ist Ringelnatz gewidmet. Das ist auch eine schöne interessante Geschichte. Dann ist drin der alte Simpel in München, hier tanzte die Bohème, also da war ja wirklich was los, da waren wirklich ganz viele Schriftsteller, über die ich hier schreibe, die waren auch alle schon im alten Simpel, auch ganz interessant. Und ja, dann ist zum Beispiel, habe ich festgestellt, da erzähle ich gleich noch was zu, dass natürlich Dichterhäuser häufig für Poeten oder für Dichter oder für Schriftsteller gebaut werden oder Museen eingerichtet werden, aber mit den Frauen ist das gar nicht so einfach. Und ich wollte natürlich auch viele Schriftstellerinnen in meinem Buch haben, auf jeden Fall äquivalent, dass sie nicht zu kurz kommen. Und das war gar nicht so einfach, wie gesagt, weil die eben oft keine Museen bekommen. Und dann habe ich mich zum Beispiel solchen Wegen bedient, wie, dass es eine wunderbare Schauspielerin gibt, die Irmgard Coin-Führungen macht in Köln durch die Südstadt. Oder dass Hilde Domin ein Rosenpark namentlich gewidmet ist in der Nähe ihres Geburtshauses in Köln auch. Oder dass Mascha Kalecko in einem bestimmten Viertel in Berlin gelebt hat. Da erzähle ich euch aber gleich noch was zu. Und ja, das ist jedenfalls jetzt erschienen im Oktober und es macht mich sehr froh, wie ihr hören könnt, weil eigentlich stecken da sehr, sehr viele Jahre drin, mindestens schon seit meiner Studienzeit, wo ich slawische Literatur studiert habe, im Schwerpunkt russische Literatur. Und aber auch natürlich schon vorher in der Schulzeit, wo ich Journalistin werden wollte und Gedichte gelesen habe. Und kürzlich habe ich was gefunden, da habe ich wirklich auch welche geschrieben. Das habe ich selber verdrängt. Da habe ich wirklich irgendwie gedacht, so, hä, was ist das denn? Irgendwie so ein Buch, wo ich so angefangen hatte, so Verse aufzuschreiben. Also manche Sachen vergisst man auch. Manchmal ist es auch gut so. Jedenfalls habe ich da auch schon diese literarischen Orte besucht und da war mir das auch schon so wichtig und diese ganzen Merchandising-Artikel und natürlich komme ich an einem Literaturcafé nicht vorbei und ja, natürlich war ich auch in Worpswede, wo Rilke war und das war auch sehr, sehr schön und suche dann immer auch so nach den, ich blätter ne, jetzt hier weiter, habe ich jetzt gerade gelesen, Worpswede. Und ich bin auch immer so ein bisschen auf den Spuren von diesen Menschen, die mir wichtig sind oder nah sind oder die ich interessant, deren Leben ich berührend finde und versuche dann natürlich zu schauen, was ist denn da, wo kann man die Spuren von denen noch entdecken? Und das führt mich jetzt zu eigentlich zu meinem fast Lieblingstext in diesem Buch. Da möchte ich euch gerne jetzt eine kleine Lesung machen von 2, 3 Texten, wenn ihr mögt. Jetzt muss ich aber selber mal gucken. Und zwar habe ich euch da auch schon mal von erzählt. Manchmal schließe ich ja auch den Kreis. Ich nehme jetzt auch mal einen Schluck Tee. Manchmal schließe ich ja auch so ein bisschen der Kreis, weil bestimmte Dinge so einen so zyklisch irgendwie beeinflussen oder immer wieder kommen oder Menschen einem wieder begegnen. Und so ein Mensch ist für mich Jurek Becker. Und da habe ich jetzt einen Text geschrieben in diesem Buch, weil ich habe euch schon mal vorgestellt, die Postkarten und Briefe von Jurek Becker, von denen ich glaube, sie sind mit das Schönste, was ich jemals gelesen habe. Ja, so, jetzt habe ich es gefunden. Ich wollte euch nämlich tatsächlich jetzt noch was vorlesen von Jurek Becker selber. Jurek Becker ist nämlich nicht nur der Autor, nur in Anführungszeichen an der Stelle von Jakob der Lügner und von wunderbaren Drehbüchern und anderen Romanen und Schriftstücken, sondern, wie ich finde, was sein eigentliches Erbe und seine wahnsinnige literarische Leistung ist, dass er die wunderschönsten Postkarten geschrieben hat, die man sich vorstellen kann. Und er hat das wirklich geplant. Also die Postkartenbücher von Jurek Becker sind wirklich was ich jedem ans Herz legen möchte. Und die begleiten mich auch schon seit dem Studium. Da habe ich mir das erste Buch gekauft, was damals erschienen ist, Briefe an Manfred Krug und Otti. Das, wer sich noch erinnern kann, das war ein berühmter Schauspieler, der leider inzwischen auch verstorben ist. Und Jurek Becker und Manfred Krug hatten zusammen eine WG in jungen Jahren. Und deswegen hat er eben ein Leben lang Postkarten geschrieben und sie waren sehr eng verbunden. Und jetzt lese ich euch, wie ich finde, die allerschönste Postkarte, die auch zu tun hat mit Weihnachten vor. Jurek Becker hat nämlich an seine Freunde und Verwandte und Familie Briefe geschrieben, auch so quasi ins Zimmer nebenan. Also der hat auch seiner Frau Briefe geschrieben, die im Nachbarzimmer sich befand. Unter anderem diesen am 4.12.1985. Liebste, nicht weil Weihnachten kommt, schreibe ich dir, denn was ist schon Weihnachten? Und nicht, weil die Karte so hübsch ist, denn was ist schon eine Karte, sondern weil ich dich liebe. Nun könnte man natürlich fragen, was ist schon meine Liebe? Darauf würde ich antworten, mehr als mancher glaubt. Guck doch mal rein zu deinem Jurek. Das ist die schönste der allerschönsten Karten, wie ich finde. Und sie hat ja auch noch Weihnachtsbezug, deswegen muss ich die euch jetzt gerade mal vorlesen und bin hier kurz auf den Schrank geklettert, um das runterzuholen. Und von Jurek Becker schreibe ich auch. Jurek Becker hatte nämlich ein Haus gekauft in Siesebü an der Schlei. Und das ist, da war ich auch noch nie an der Schlei. Ich bin sehr ostseeaffin, das habe ich euch schon mal erzählt und kenne sehr, sehr viele Orte. Aber die Schlei kannte ich noch nicht und da wollte ich gerne hin, jetzt zur Recherche für dieses Buch im vergangenen Sommer. Und das ist ein ganz, ganz, ganz kleines Dorf. Also eigentlich könnte man sagen, nur eine Straße oder zwei. Und da ist überhaupt nicht viel. Und wir sind dann da rumgelaufen an so einem mäßig schönen Sommertag und haben erstens gewartet auf einigermaßen Wetter und ein bisschen blauen Himmel, damit wir ein schönes Foto für das Buch machen können. Das war der Max, mein Sohn, der auch diesen Podcast schneidet. Vielen Dank an der Stelle. Der hat das Foto auch gemacht. Der hatte die bessere Kamera. Und wir haben gewartet und es war so schlechtes Wetter und wir haben, es war nicht schlecht, aber es war jetzt auch nicht glücksbuchartig. Und wir sind dann da spazieren gegangen und wir haben das Haus gesucht von Jörg Becker und wir haben es nicht gefunden und wir haben Leute gefragt und haben gesagt, wo hat er denn gelebt? Und wir haben wirklich irgendwie diesen Ort inhaliert und wir waren auf dem sehr, sehr idyllischen Friedhof in Siesebü und da ist so eine kleine Steinkirche und ein Friedhof unter alten Bäumen, direkt unten an den Ufern der Schlei. Und es rauschte durch diese Bäume. Und wir sind ausgeströmt und haben dann zu viert das Grab gesucht. Und weil auch niemand wusste, wo das Grab ist, auch der Küster nicht, den wir dann da getroffen hatten, keinem sagte das was. Und wir sind dann so rumgelaufen. Und irgendwann hat einer meiner Söhne dann gesagt, Mama, hier ist es. Und wir sind alle dahin. Und dann standen wir so da und ich war so ein bisschen, oh, perplex und so, wusste gar nicht so richtig, was ich jetzt sagen und machen und fühlen soll und habe dann gedacht, Mensch, jetzt sind wir hier schon seit Stunden unterwegs und haben jetzt endlich ein Zeichen gefunden von Jörg Becker auf dem Friedhof. Wir haben das Grab gefunden, das sehr gepflegt war und jetzt stehe ich da und habe noch nicht mal Blumen mit. Nun war Jörg Becker Jude, ich hätte also auch Steine ablegen können, da lagen auch so ein paar Steine auf dem Grabstein. Und aber irgendwie war ich so ein bisschen hin und her gerissen, dachte so, Mensch, du hast dich irgendwie gar nicht vorbereitet. Jetzt wolltest du unbedingt hier hin und stehst hier an dem Grab des verehrten Poeten und weißt gar nicht, was du machen sollst. Ja, oder hast gar nichts irgendwie dabei, ihn zu ehren. Und dann fiel mir ein, weil ich ja nicht umsonst die Liebhaberin der Postkarten bin. Ich hatte nämlich auch welche einstecken, die ich selber schreiben wollte. Habe ich gedacht, ich schreibe ihm eine Postkarte und habe ihm eine Postkarte geschrieben und habe die aufs Grab gelegt mit einem Stein und habe das dann irgendwann danach im Laufe dieses Urlaubs habe ich das dann mal auf Instagram kurz gepostet, diese Geschichte auch, dass ich da bin und dass ich recherchiere und dass ich nicht wusste und dass ich da eine Postkarte abgelegt habe und nach Tagen, Wochen schreibt mir eine Frau auch über Instagram, ich stehe hier am Grab von Jörg Becker und da liegt ihre Postkarte immer noch. Und das hat mich so berührt, ich kann euch das gar nicht sagen, weil das ist so, manchmal sind die Dinge so, brauchen die so auch Raum und die brauchen auch Zeit und die nehmen so Formen an, die man gar nicht kennt. Oder auch so ist es auch mit Literatur, was ich am Anfang sagte, wenn man so ein Buch schreibt und dann geht das raus in die Welt, dann muss man das auch abgeben und dann passieren Dinge damit, die weiß ich ja gar nicht als Autorin. Und die kenne ich ja gar nicht, was das mit eurem Leben macht, ob ihr davon berührt seid, ob ihr das jemand schenkt, der vielleicht das gerade braucht in dem Moment und sich total freut, ob das vielleicht eine Freundschaft kittet, weil das jemand verschenkt. Oder, da habe ich zum Beispiel bei einer Signieraktion bei Thalia in Bonn, habe ich die Oberbürgermeisterin von Bonn da kennengelernt und getroffen. Und dann hat sie mir erzählt, zu dem Bonner Glücksorte-Buch, von dem ich vorhin schon mal kurz erzählt hatte, geht ein bisschen viel Glücksorte, ne? Ich verlinke euch das alles in den Shownotes, ihr müsst da nicht durchblicken. Dann hat sie mir erzählt, da gibt es einen Ort auch, der so ein bisschen erinnert auch an den von Jörg Becker in diesem Buch, der mir auch so besonders wichtig ist. Und der ist für einen Freund, der leider nicht mehr lebt. Und das war dessen Glücksort, die Düne in Tannenbusch. Und die, jetzt muss man dazu sagen, für Nicht-Bonner, die Tannenbusch ist so ein bisschen ein Problemstadtteil und ein Brennpunktstadtteil. Und da gibt es eine Binnenlanddüne. Also sowas wie die Dünen am Meer, aber im Land, weil sich da so Rheinsande durch Rheinwinde aufgeschoben haben vor Jahrtausenden, Jahrhunderten. Ich bring's jetzt nicht mehr auswendig zusammen. Und daraus ist so ein Waldstück entstanden. Das ist wie so eine Buckelpiste aus so Sandwegen. Und da wachsen dann auch Sachen, die sonst nur am Meer wachsen, in Dünen, Silbergras und alle möglichen Pflanzen, die dann auch zum Beispiel von der Universität begutachtet werden und betreut werden. Und das ist wirklich ein besonderes Grundstück. Und ja, dann erzählte mir die Oberbürgermeisterin, die Katja Dörner, dass sie schon mal auf einer Dünenführung war und dass der Dünen Führer aus meinem Buch diesen Text vorgelesen hatte. Und das ist der Text, den ich für meinen Freund Axel geschrieben hatte, von dem ich eigentlich gehofft hatte, dass er den selber für mich für dieses Buch schreiben sollte, weil es eben sein Buch war und weil er selber auch Journalist gewesen war und weil ich jetzt jedes Mal, wenn ich das irgendwie bei Lesungen erzähle und vortrage oder auch daran denke oder an der Düne bin, natürlich damit auch an ihn denke. Und das ist so eine Geschichte, die so weitergeht und die irgendwie eine Form annimmt, die gar nicht mehr in meiner Hand liegt dann, sondern ich stoße das an, ich gebe das raus und dann ist sie in der Welt. Und dass der Dünenführer von den Dünenfüchsen, hallo, an der Stelle, dann Shoutout, ne? Vielleicht wollt ihr mal eine Dünenführung machen, wenn ihr in Bonn seid, dann das vorliest. Und das ist eigentlich der Ort meines Freundes, der es mir erzählt hat. Ich habe es für ihn aufgeschrieben. Es ist jetzt in diesem Buch und es macht was mit Menschen, die das Buch bekommen, kaufen, verschenken, lesen. Das finde ich so berührend. Das ist so wunderbar. Das ist so magisch, wenn man an Melanie Rabe denkt, dass das alles so verbunden ist. Und so ist auch dieses Kuddelmuddel, was ich jetzt hier gerade mit euch mache, dieses Lesen und Schreiben und Leben an diesem wunderbaren, eigentlich sehr vollen Vormittag in der Weihnachtszeit, kurz vor Weihnachten. Das ist auch so eine Verbindungsgeschichte. Und ja, zieht euch daraus, was ihr braucht. Vielleicht was aus dem Text von Jurek Becker. Wo die Gedanken fließen, bei Jurek Becker in Sisebü an der Schlei. Wer in das kleine, nur aus wenigen Straßen bestehende Dorf an der Schlei kommt, begegnet ihm zunächst nicht. Gemeint ist der Schriftsteller Jurek Becker, der einige Jahre gleichzeitig hier und in Berlin lebte. Keine Hinweisschilder, kein »Hier wohnte eins« Plakette, nur ein Grab, das man auf dem idyllisch gelegenen Friedhof suchen muss. Aber von Anfang an. Geboren wurde Jurek als Jerzy 1937 in Lodz in Polen. Als Sohn jüdischer Eltern überlebte er Ghetto und KZ. Erinnerungen daran flossen in seinen berühmtesten, 1969 erschienenen Roman Jakob der Lügner ein. Nach 1945 wohnte er mit seinem Vater in Ost-Berlin. 1977 zog er mit Genehmigung der DDR in den Westen. Mit den Honoraren für die Drehbücher zur beliebten TV-Serie Liebling Kreuzberg, die er seinem Schauspielerfreund und ehemaligem WG-Mitbewohner Manfred Krug auf den Leib schrieb, konnte er 1990 für sich und seine inzwischen gegründete Familie ein Haus im ruhigen Norden kaufen, auf dem Land, genauer gesagt im Pastoratsweg in Sisebü an der Schlei. Und wenn man als Besucher heute dort spazieren geht, sieht, wie das Wasser im Ostseefjord kleine Wellen schlägt und in eine Richtung fließt, als könne es sich gar nicht entscheiden, ob es Fluss, See oder Meer sein will. Wenn man auf dem einfachen Holzsteg steht und die frische Luft einatmet oder unter dem alten Baum auf der Bank sitzt und die Blätter über sich und das Schilf vor sich rauschen hört, dann begegnet man ihm vielleicht doch irgendwo, irgendwie. Dem feinsinnigen Autor, der hier Amanda Herzlos schrieb und zudem der lustigste, klügste, virtuoseste Postkartenschreiber der Welt war. Zuerst denkt man, was hat diese einzigartige Berliner Pflanze wohl hierher geweht, in dieses winzige Dorf mit einer Kirche, einem Friedhof und einem Gasthaus, gleich wenn man die Straße einbiegt. Doch dann unten am Ufer angekommen, kann man es auf einmal verstehen. Wo könnten die Gedanken freier fließen und die Worte schöner fliegen als über den Wassern der Schlei? Ja, das ist einer meiner Lieblingstexte, weil es auch einer meiner Lieblingsorte ist in diesem Buch Glücksorte in der Welt der Bücher, wo Geschichten warten und Wörter zu Hause sind. Und ich habe natürlich einige. Ich könnte euch auch erzählen von Kurt Tucholsky in Rheinsberg, der einen Ausflug gemacht hat mit seiner Geliebten. Kurt Tucholsky hat gerne sein Leben verwurschtelt in Literatur, so auch bei seinem Debüt und bei seinem ersten Bestseller Rheinsberg, ein Bilderbuch für Verliebte. Ein ganz kleines, kurzes Büchlein, liest sich sehr leicht und er verbringt einen wunderbaren Sommertag im August in Rheinsberg. Das ist nicht weit von Berlin. Sie sind da mit der Bahn hingefahren, was aber nicht standesgemäß war, nicht anständig war, dass ein junges Paar unverheiratet einfach so mit der Bahn da hinfährt. Und dann haben sie da einen wunderbaren Tag verbracht und dieses Buch ist eigentlich so ein bisschen wie so ein Tourguide. Also er beschreibt den Schlossbesuch und dass sie ins Kino gehen und in den Park und was sie da alles machen und was sie erleben und wie sie sich küssen und wie ihr das alles so wunderbar ist. Und danach hat er dann ein Buch veröffentlicht und hat das auch nochmal so angekurbelt PR-technisch, denn er hat einen Tisch am Kudamm aufgebaut und jeder, der das Buch gekauft hat, hat auch einen Schnaps dazu gekriegt. Und was soll ich sagen, das Ganze wurde ein Bestseller. Vielleicht sollte ich auch mal mir Schnaps ausgeben bei meinen Büchern. Klammer auf, Klammer zu. Und am Ende hat er die Else, die mit ihm nach Rheinsberg gereist ist, auch geheiratet. Sie blieben nicht zusammen, aber immerhin war es ein Glück auf Zeit. Und der hat zum Beispiel auch was Schönes gesagt über das Glück. Er wusste, dass man das Glück nicht festhalten kann. Aber Tucholsky hat gesagt, wir wollen uns Erinnerungen machen, die Funken sprühen. Ist das nicht schön? Das finde ich sehr schön. Das steht auch in diesem Buch, Erinnerungen, die Funken sprühen. Dann könnt ihr mit Brigitte Reimann einen Rundgang machen in Burg. Seht ihr, bei den Frauen ist das so. Mit denen muss man so Rundgänge machen und in Viertel eintauchen. Da gibt's auch eine ganz tolle Berlinerin, die macht, die heißt Esskultur und macht ganz, ganz tolle literarische Rundgänge. Und dazu gibt es noch das Essen, was es in der Zeit gab, und dafür macht sie dann, hat sie wirklich auch einen Maulbeerstrauch angepflanzt, wo sie dann Maulbeermarmelade kocht wie in den 20er Jahren. Also das ist auch eine ganz, ganz wunderbare Person. Das ist auch hier in diesem Buch drin. Der folge ich zum Beispiel schon, boah, also wie lange habe ich mich selbstständig gemacht? Also 20 Jahre, also 15 Jahre auf jeden Fall folge ich der, weil ich das so toll finde mit diesen Esskulturgeschichten. Und jetzt muss sie den natürlich ins Buch. Genau wie Evas Kneipenlesung, die gibt es noch gar nicht so lange, die gibt es eigentlich erst ein Jahr. Das ist eine wunderbare Kölnerin, die die ist zufällig beste Freundin von Maike Werkmeister, die auch schon hier im Podcast war. Kleiner Gruß geht raus an beide. Und die haben eine Lesung gemacht in einer Kneipe in Köln-Sülz in dem Knollendorf. Und es war so ein bisschen wie bei Inas Nacht. Also Eva hat wirklich Star-Qualitäten und hat Qualitäten wie Ina bei Inas Nacht, wenn ihr das gerne guckt oder schon mal gesehen habt. Und das Ganze war sehr kölsch. Dazu singt ein wunderbarer Chor. Also nichts gegen die Shanties bei Inas Nacht, aber der Art und Weise Chor ist ganz, ganz toll. Und dazu zapft der Wirt und es ist sehr kölsch, es ist wahnsinnig herzlich, es ist eine Mitmach-Mitsing-Veranstaltung und das Ganze nennt sich Evas Kneipenlesung. Und da bin ich jetzt auch, gebe ich euch gleich noch einen Tipp dazu, da bin ich jetzt demnächst auch und Eva ist auch in diesem Buch. Also es sind auch so Sachen, das kennt glaube ich keiner, das ist wahrscheinlich der geheimste Geheimtipp, ist Evas Kneipenlesung. Und ich wollte euch erzählen von Hölderlin, und zwar Friedrich Hölderlin, da wird man so in der Schule so ein bisschen geplagt mit diesem Dichter. Und ich hatte den wirklich auch in so ein bisschen in Erinnerung, wo ich dachte so, oh, ich habe immer gerne Gedichte gemacht und sehr gerne Gedichtinterpretationen gemacht. Aber den hatte ich abgespeichert unter chaotisch und irgendwie schwierig und so ein bisschen wie Georg Trakl auch, dass ich irgendwie so dachte so, ging nicht so richtig an mich ran. Ich habe das irgendwie nicht verstanden. Und jetzt wollte ich aber so gerne den Hölderlin-Turm in Tübingen, wollte ich so gerne in dem Buch haben. Und auch der Südwesten war auch so ein bisschen nicht so abgedeckt. Hinten im Buch ist so eine Landkarte und da kann man auch sehen, wo die Orte sich befinden. Da habe ich also auch noch was gesucht und ich wollte gerne diesen Turm, das war so besonders, wollte ich gerne drin haben und habe mich dann in diese Hölderlin-Geschichte, Lebensgeschichte nochmal eingefunden und eingelesen. Was soll ich sagen? Es hat mir wirklich eine Welt eröffnet. Ich war 3 Tage, vielleicht kennt ihr das, ich war 3 Tage verliebt in einen vor 300 Jahren gelebt habenden oder 300 Jahren gelebt habenden Dichter und bin echt so ein bisschen damit schwanger gegangen. Also es hat mich sehr beschäftigt und habe vor allem auch deswegen, weil ich eine wunderbare Doku geschaut habe auf Arte, die heißt Dichter sein. Die könnt ihr, meistens ist sie auch frei verfügbar auf YouTube oder auf Arte in der Mediathek. Könnt ihr mal schauen. Also das ist wirklich eine wunderbare, wer sich für Schriftsteller und für Künstlerleben interessiert, eine wunderbare Dokumentation und eine tolle Herangehensweise. Und es hat mich sehr berührt. Und ich habe dann weitergelesen, habe mich eingelesen, habe Gedichte gelesen. Und es hat wirklich, ja, hat wirklich was mit mir gemacht. Und ja, dann habe ich diesen Hölderlin-Text geschrieben, den ich euch jetzt mal vorlese. Ja, vielleicht noch kurz zur Erklärung. Also Hölderlin hat in Tübingen im Stift studiert, hat da wirklich mit Berühmtheiten zusammengelebt, hat, das war die Zeit der Französischen Revolution, das waren junge Männer, die wollten die Revolution auch nach Deutschland holen. Er war verliebt, er wollte, hat alles auf diese Karte gesetzt, Dichter zu sein. Er hat, ist nicht darauf eingegangen, Theologe zu werden, was seine Mutter unbedingt wollten, dass er Pfarrer wird. Er hat dann eine Hauslehrerstelle angetreten, irgendwo in Frankreich, ist wahnsinnig viel gelaufen, ist zu Fuß über die Alpen gelaufen, kam dann zurück, war total ausgemergelt, abgemagert, irgendwie nur noch am Rande des Lebens, war dann in der Nervenheilanstalt, die, glaube ich, ums Eck war von diesem Tübinger Turm, wo er dann gelebt hat, und hat irgendwann sich selber dann in diesen Turm begeben, hat gesagt, ich kann nicht mehr in der Welt leben, ich möchte in diesem Turm leben. Man dachte auch, der lebt auch gar nicht mehr lange, hat aber dann, das war aber die Hälfte seines Lebens, das ist eines seiner berühmtesten Gedichte, heißt die Hälfte des Lebens. Und da hat er wirklich dann nochmal so lange gelebt, in diesem Turm. Und in diesem Turm gibt es einen Flur, und den ist er immer abgelaufen. Und dann hat er da, dann haben die Leute, die ihn aufgenommen hatten, das war eine Schreinersfamilie, die wohnten unten drunter, die hörten den immer gehen. Und dann ist der gelaufen, 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 und sie haben gedacht, warum geht der eigentlich immer? Und dann hat der Gedichte geschrieben und hat das finde ich wirklich sehr, sehr berührend, weil man in der Schule ja immer so gestriezt wird mit diesem, was ist das jetzt für ein Versmaß? Ist das jetzt der 20-jährige Dactylus oder Trocheus, Jambus, was weiß ich, ja? Und man wird so ein bisschen damit genervt, aber eigentlich ist das ja keine Frage der Gedichtanalyse, sondern es ist eine Frage des Flows, des Rhythmuses, der Bewegung. Und Hölderlin hat das wie kein anderer ganz früh gespürt, zu einem Zeitpunkt, wo man überhaupt nicht freie Gedichte geschrieben hat, wo alles immer gleich sein musste, wo unbedingt gereimt werden musste. Und dann hat der frei geschrieben und die dachten, der ist wahnsinniger, wie kann man denn so schreiben? Der ist nicht normal, dieser Mensch. Und der war seiner Zeit so voraus, und das ist sehr, sehr entstanden bei ihm aus diesem inneren Rhythmus, aus diesem Gehen in dem Raum und dieses Hin und Her. Und sonst hätte der gar nicht schreiben können, wahrscheinlich wäre er nicht gegangen. Das hing so zusammen. Es ist ja auch interessant. Ich habe euch mal dieses Buch vorgestellt. Wie heißt das nochmal? Für mein kreatives Pensum gehe ich unter die Dusche. Auch ein ganz, ganz tolles Geschenkbuch. Gibt es auch in 2, 3 Bänden inzwischen, auch für Frauen, und Band 2. Und also von über Frauen. Und da ist zum Beispiel auch irgendwo Beethoven drin, der auch wahnsinnig viel gegangen ist und komponiert hat im Gehen. Also ist ganz interessant. Und hier ist das ja auch so eine, das ist die Zeit, in der zum Beispiel auch dieses Metronom erfunden wurde, Stichwort Beethoven, wie man den Takt hält, ne? Und das ist interessant, dass er in der Zeit auch so gegangen ist. Und ja, das war die Zeit der Französischen Revolution. Ich lese es euch mal vor. Es hat mich sehr bewegt, und deswegen heißt der Text Bewegend am Fluss, der Hölderlin-Turm in Tübingen. An der Wand im hellen Treppenhaus des Hölderlin-Turms und Museums in Tübingen steht in grauer Schrift Hälfte des Lebens. Eines der berühmtesten Gedichte Friedrich Hölderlins heißt so. Er schrieb es kurz bevor die Familie des Schreiners Zimmer den Dichter aufnahm, dem die Ärzte eine unheilbare Psyche und kurze Lebensdauer bescheinigt hatten. 36 Jahre, ein halbes Leben also, sollte er hier wohnen. Der Turm und sein zu der Zeit achteckiges kleines Zimmer mit Tisch, Bett, Ofen und traumhafter Aussicht durch 5 Fenster auf den Neckar und die wachsende Stadt bis ins Land hinein, wurden zur Zuflucht für den begabten Dichter, dessen Laufbahn im Tübinger Stift so hoffnungsvoll begonnen hatte. Ausgerechnet mit Hegel und Schelling hatte er sich ein Zimmer geteilt, die Philosophen-WG. Die Dauerausstellung im modern präsentierten Hölderlin-Turm führt auf eindrucksvolle Weise mit Lichtinstallationen und Holzwänden durch das verdichtete Leben und Schreiben. Für den, der einst, als man ihm das Papier nahm, die Linien des Lebens, so hieß das Gedicht, auf Holz schrieb. Nun stehen seine Verse hier auch auf Wänden und Türen. Hölderlins Versmaß war ein Fußmaß. Er ist durch sein Leben gewandert, von Nürtingen bis Bordeaux und in die Schweiz. Der Gang im Hölderlin-Turm reicht für 42 Schuhlängen. Hier schritt der Dichter auf und ab, auf der Suche nach der perfekten Rhythmik, dem einen alles sagenden Bild. Auch im Garten können Besucher eine Gedichtestrecke ausprobieren. Es ist, als hätte er sich das Leben und was es ausmacht, erlaufen. Innen wie außen. Immer war alles gleichzeitig da. Das Schwere und das Leichte, das Zaudern und der Mut, das Eingesperrtsein und die Zuflucht, das Maß und die Revolution. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Zitat von Hölderlin. Ich sag's euch nochmal, weil es so schön ist. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Turmmauern konnten die Worte nicht aufhalten. Hölderlins Sound setzte sich über die Regeln der Dichtkunst hinweg. Er inspirierte die Freunde, die ihn besuchen, und viele Künstler bis heute, wie Ausstellungen hier zeigen. Ja, das war meine Love Story mit Hölderlin. Und dann habe ich noch, hier könnt ihr noch eigentlich. So, und jetzt kommen wir noch zu einer Dichterin, der ich sehr, sehr, sehr eng verbunden bin, mich sehr eng verbunden fühle. Und das schon auch seit ewigen Zeiten und die natürlich auch in meinem Buch Glücksorte in der Welt der Bücher vorkommt. Das lese ich euch gleich noch zum Abschluss vor. Und zwar ist das Mascha Kaleko. Ich habe sie euch schon vorgestellt, glaube ich, in einem Buch. Doch, bin ich mir ziemlich sicher, hier im Podcast habe auch schon über sie gesprochen. Es kann gar nicht anders sein. Und ja, dieses Mal hatte ich sie eigentlich für den Bücherabend nicht eingeplant, den ich jetzt so ein bisschen gerade online mit euch hier fabriziere und den ich im Buchladen hatte, sondern auf einmal hat eine Freundin von mir, die da hinkommen wollte, mir ein Foto geschickt von den Tickets, um mir zu zeigen, dass sie Tickets gekauft hat und da hinkommt. Und unten drunter, also quasi der Untergrund der Tickets, war eine Neuerscheinung von Mascha Kaleko. Und das ist bei DTV erschienen, in grünem Leinen gebunden. Ich glaube, ich habe jetzt den Preis nicht mehr hinten drauf, auch 22 Euro, also um die 20 Euro. Aber es ist jeden Cent wert in diesem Fall, denn ich bin kürzlich gefragt worden von einer Literaturbloggerin, welches Buch ich mehrmals im Regal habe. Und ich dachte, was ist denn das für eine wahnsinnige Frage von einer Buchliebhaberin, denn ich habe inzwischen wahnsinnige Stapel vor meinem Bett liegen. Das gibt ja auch so einen japanischen Begriff, wie das heißt. Also für die ungelesenen Bücher, die man vor Bett liegen hat. Oder diese Stapel, die sich überall stapeln, die man nicht gelesen hat. Da gibt es einen Begriff, den ich jetzt nicht auswendig kenne. Aber das finde ich eigentlich ein witziges Wort. Und ja, dann habe ich so überlegt und ich habe tatsächlich hier, man darf es nicht erzählen, im Büro so auch so eine Waschbütt stehen mit Büchern drin, die ich erst nochmal neu sortieren muss und gucken muss, wo kommen die jetzt hin und wo finde ich doch noch ein Plätzchen in dritter reingeschobener Reihe oder mit anderen aussortiert, die dann in den Bücherschrank kommen oder verschenkt werden. Und da ist auch die Mascha Kaleko Gesamtausgabe in rotem Leinen von DTV, die ist mir ganz hoch und heilig. Und dann ist mir eingefallen, dann habe ich so überlegt, na, welches Buch hat man denn mehrmals? Also in meinem Fall habe ich das nicht. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt und habe festgestellt, doch, von Mascha Kaleko habe ich in mehreren Ausführungen, zum Beispiel das lyrische Stenogrammheft. Und dann mehrere Bände, wo die Gedichte anders drin aufgeteilt sind, mehrere Anthologien. Und ja, jetzt habe ich natürlich dieses Grüne, was dann mir die Freundin im Foto schickte. Das muss ich sofort auch erwerben und habe das dann mitgenommen in die Buchvorstellung und auch jetzt hiermit in diesen Rahmen zu euch zum Abschluss. Weil das ist dann, wenn ich in meinem alten bisherigen Konzept bleibe, ist das Schätzchen, auch wenn es hellgrün ist, ein wunderbares Grün mit einem ganz, ganz schönen Mascha Kaleko-Foto vorne drauf, das ich auch nicht kannte. Und ich kannte auch nicht das Gedicht Asche auf mein Haupt, obwohl ich denke, ich kenne fast alles gefühlt oder habe es auch schon alles schon mal gelesen. Ich kannte nicht das Gedicht, das den Titel gibt. Und zwar heißt das, ich tat die Augen auf und sah das Helle. Gedicht und Prosa ausgewählt und mit einem Vorwort von Daniel Kehlmann, auch natürlich preisgekrönter deutscher Autor, der ein sehr schönes Vorwort geschrieben hat. Das heißt, die undeutscheste deutsche Dichterin. Und da wird dann zum Beispiel auch beschrieben, erschreckenderweise, dass zu diesem Thema, welche Orte haben Frauen, welche Erinnerungsorte und welche Museen werden ihnen gebaut, den weiblichen Schriftstellerinnen. Und das ist ja ein ganz weites Feld, auch wunderbar behandelt in der Frauenliteratur, heißt dieses Buch, durchgestrichen Frauenliteratur. Von, wie heißt sie jetzt nochmal? Seifert mit Nachnamen. Heute habe ich Wortfindungsstörungen und das im Podcast. Habe ich aber auch schon mal, verlinke ich euch sonst nochmal, habe ich aber auch schon mal in dem Podcast gehabt. Caroline? Nee, ich bin jetzt verwirrt mit den Namen. Also jedenfalls Seifert mit Nachnamen. Das Buch heißt Frauenliteratur, ist sehr lesenswert. Und ich habe es auch schon mal vorgestellt, aber das nur am Rande. Und dieses Schicksal hatte auch so ein bisschen Mascha Kaleko, dass sie tatsächlich bis in die 70er, 80er, 90er Jahre nicht in den literarischen Enzyklopädien im Literaturlexikon vorgekommen ist. Und das, obwohl sie so eine große deutsche Dichterin ist und meine große deutsche Herzensdichterin ist. Und davon möchte ich euch gerne noch was vorlesen. Das Mascha Kaleko-Gedicht hinten drin. Es kommt als letztes, das Titelgedicht. Das ist auch wunderbar. Das heißt Sonne. Vielleicht könnt ihr es ja finden. Ich möchte es jetzt hier nicht vorlesen, weil Mascha Kaleko auch rechtemäßig so ein bisschen schwierig ist. Also jedenfalls gibt es dem Buch den Titel und auch den Rahmen. Und das ist ein, finde ich, wunderbarer Titel, der so schön in unsere Zeit passt. Vielleicht in jede Zeit, aber gerade in unsere, die nicht so leicht ist und nicht so Licht ist. Und das heißt, ich tat die Augen auf und sah das Helle. Ist das nicht schön? Und das von der Frau, die auch gar nicht immer nur Helles in ihrem Leben hatte, überhaupt gar nicht, die sehr kämpfen musste und schwere Schicksalsschläge erlebt hat. Aber sie war der Stern der neuen Sachlichkeit und am Literaturhimmel der 30er Jahre in Berlin. Und sie war hochgeschätzt von den männlichen Kollegen, was auch nicht selbstverständlich ist. Und sie war oft mit denen im romanischen Café. Das war ja so ein bisschen das Zuhause der Künstlerinnen und Künstler und der Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Und da gab es einen, vielleicht wisst ihr das, vielleicht habe ich es auch schon mal erzählt, es gab einen Schwimmerbereich. Das war der für die Profis. Und es gab einen Nichtschwimmerbereich für die Anfänger. Und Mascha Kaleko durfte am Schwimmertisch sitzen. Und ich lese euch jetzt mal vor aus meinem Buch. Das, was ich vorgestellt habe, ist das von DTV. Also ein wirklich wahnsinnig tolles Schätzchen zum Verschenken und zum mit durchs Leben nehmen. Denn ich finde, ja, dass ich sage immer so, wenn gar nichts mehr geht, dann geht immer noch Mascha Kaleko. Es gibt ja so Momente, wo man einfach so voll ist oder so leer ist oder so angestrengt ist oder so gestresst ist oder so traurig ist. Und in all diesen Momenten ist es vielleicht schwierig, einen langen Roman anzufangen oder zu Ende zu lesen oder am Stück zu lesen. Und dann geht aber bei mir immer noch Mascha Kaleko. Und ich hoffe, bei euch vielleicht auch. Vielleicht hilft es euch auch so ein bisschen durchs Leben. Ich habe sie kennengelernt. Ich springe gerade wieder. Ne? Aber ich lese euch das gleich noch aus meinem Buch. Hört es hier knistern? Dann, es knistert auch schön, hört man es? Das sind die Post-its, die ich hier drin habe von den Lesungen. Die kann man hier hören. Und ja, und Mascha Kaleko, genau, das ist auch wieder ein Bezug zu Hölderlin, von dem ich euch eben erzählt habe. Die ist mir tatsächlich auch schon zu Schulzeiten begegnet. Denn von ihr war ein Gedicht in meinem damaligen Deutschbuch. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht 8., 9. Klasse würde ich jetzt mal schätzen. Und vielleicht auch 10. Und das heißt Interview mit mir selbst. Ein sehr bekanntes Gedicht von ihr. Da erzählt sie quasi von ihrem Leben oder stellt ihr Leben vor, von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter. Das mag ich sehr und das hat auch ein bisschen mit Glück zu tun. Und ich kann sehr schlecht Sachen auswendig mir merken, aber da das Ende, das weiß ich noch auswendig. Und zwar lautet das, bei schönem Wetter reise ich ein Stück per Bleistift auf der bunten Länderkarte. An stillen Regentagen aber warte ich manchmal auf das sogenannte Glück. Ist das nicht schön? Da schließt sich der Kreis zu meinem Buch vom Januar. Das Glück wartet gleich um die Ecke. Und ich finde ja, die Ecke ist noch zu weit. Es wartet eigentlich direkt bei uns. Da, wo wir sind, da ist es auch. Und da können wir es auch finden und sehen und entdecken. Und ja, jetzt lese ich euch aber noch zum Abschluss vor aus meinem im Oktober erschienenen Buch Glücksorte in der Welt der Bücher. Das ist der Ort Nummer 60, aber die Nummerierung ist kein Ranking. Natürlich ist die Mascha ganz vorne bei meinen Top 3, auf jeden Fall, wenn nicht sogar die 1. Und da hatte ich genau dieses Problem. Mascha Kaleko hat nämlich ein Wohnhaus. Es gibt ein Wohnhaus von Mascha Kaleko in der Bleibtreustraße in Charlottenburg im alten West-Berlin. Und da, also natürlich zu Mascha Kalekos Zeiten, war das noch nicht das alte West-Berlin, aber da ist eine Plakette an diesem Haus, also es wird daran erinnert, dass sie da gelebt hat. Das ganze Viertel ist sehr typisch für diese Zeit, wie ich finde, mit diesen Altbauten. Und ja, das Haus war selber schwer zu fotografieren, weil da wohnen ja Menschen, deren Klingelschilder sind da. Da ist, glaube ich, auch eine Praxis oder irgendein Geschäftsschild war da auch. Deswegen war das für ein Foto nicht geeignet. Und dann habe ich gedacht, ach, Mascha kriegt das ganze Viertel. Glückliche Zeiten. Mascha Kalekos Berlin um die Bleibtreustraße. Die paar leuchtenden Jahre heißt passenderweise eine Biografie über die Dichterin, deren Stern Ende der 1920er, Anfang der 1930er Jahre über Nacht in Berlin aufging. Und ihre Gedichte sind eng verbunden mit dieser Stadt. 1914, Mascha Kalecko ist 7 Jahre alt, emigriert die russisch-jüdische Familie aus Galizien nach Frankfurt. Dann folgt Marburg, nach ihrer Schulzeit zieht sie nach Berlin. Die junge Frau arbeitet im Büro, belegt Abendkurse, schreibt Gedichte. Eines der ersten schickt sie an die Vossische Zeitung. Es wird gedruckt. Die leicht klingenden Reime treffen die Sprache ihrer Zeit. 1933 veröffentlicht der Rowohlt Verlag ihren ersten Band, das lyrische Stenogrammheft. Was für eine Freude, die Verse nun in den Buchhandlungen rund um den Kuhdamm liegen zu sehen. Da, wo das wilde Leben pulsiert. Hier werden die Nächte durchgefeiert und getanzt. Literaten um Kästner, Klabund, Tucholsky treffen sich im romanischen Café an der Gedächtniskirche, heute Europacenter. Bei aller Lockerheit wird ernsthaft diskutiert und philosophiert. Dafür gibt es einen Nichtschwimmerbereich für Anfänger und einen für Schwimmer. An diesem Tisch sitzt als eine der wenigen Frauen die Stimme der neuen Sachlichkeit, Mascha Kalecko. Von 1934 bis 36 wohnt sie in der Bleibtreustraße 10 bis 11, zwischen Kudamm und Savignyplatz. Die Straße ist typisch für das alte Berlin. Kleine Cafés und Läden wechseln sich ab. Prächtige Stadthäuser weisen in den Himmel. Wie schön, an den verzierten Fassaden vorbeizugehen, weiter hinten rattert die S-Bahn über die Brücke wie damals. Erst 1938 verlässt die Dichterin mit Mann und Sohn die Stadt im letztmöglichen Moment. Ihre Heimat sei die Liebe, schreibt die für immer Entwurzelte. Gebrauchslyrik nennen Kritiker ihre Kunst. Das ist sie, im allerbesten Wortsinn. Nach dem amerikanischen Exil kommt Mascha Kalecko als Besucherin zurück nach Berlin. Dort sucht sie ihre Stadt und mit berührenden Worten irgendwie auch die Seele all ihrer Leser. Und das sind wir. Das seid ihr, das bin ich. Das sind ganz, ganz viele Menschen, die gerne lesen. Und einige davon sitzen mit uns hier heute bei der Wunderkerze, im Wunderkerzenschein und trinken dazu vielleicht Tee oder Kaffee oder einen Schnaps wie Tucholsky auf dem Kuhdamm, da wo das wilde Leben pulsiert. Und ja, ich hoffe, dass bei euch auch das wilde Leben pulsiert und vielleicht habt ihr jetzt gerade eine ganz schöne ruhige anderthalb Stunden mit mir gehabt. Ich gucke hier gerade auf die Uhr, es ist Wahnsinn, wie lange das jetzt doch gedauert hat und wie schnell andererseits die Zeit vergangen ist. Und ich hoffe, es war euch eine Freude. Ich hoffe, es war genug. Für mich war es auf jeden Fall ein Fest und ein mir ganz wichtiges Anliegen heute, obwohl sich hier die Bücher und die Schreibarbeiten türmen, nicht nur vor meinem Bett, sondern auch auf und um den Schreibtisch herum. Aber ich wollte das unbedingt machen und jetzt bin ich sehr glücklich, dass ich es gemacht habe. Ich möchte euch noch was ankündigen, denn nächstes Jahr habe ich schon 2 Lesungen. Die werden sehr, sehr schön. Das werden bunt gemischte Glückserzähl- und Leseabende. Und ein bisschen was habt ihr davon schon gehört jetzt als Appetizer. Einer davon ist am Weltfrauentag. Da freue ich mich sehr. In meiner Heimatstadt Kaiserslautern. Das sind Räumlichkeiten, die hat eine Künstlerin angemietet. Das ist die Ina Bartenschlager. Und die hat Räume angemietet, die heißen Belleville, schöne Stadt. Und da macht sie Kulturveranstaltungen. Das ist in Kaiserslautern in der Gaustraße. Und ich freue mich wie Bolle, dort zu sein und da vor heimischem Publikum und vielleicht ganz vielen anderen auch zu lesen und zu erzählen und mit euch und da mit den Menschen über das Glück zu sprechen. Und eine Woche später, am 14.03., da ist dann Evas Kneipenlesung. Ich habe euch schon eben davon erzählt. Eva ist auch in diesem Buch mit ihrem Leseevent und ich freue mich wahnsinnig. Der Chor Art und Weise ist ein ganz, ganz toller Kölner Chor, Der wird exklusiv dabei sein und dazu singen. Man kann auch mitsingen. Es ist eine ganz tolle kölsche Kneipenatmosphäre und Eva ist, wie gesagt, wie Ina Müller von Inas Nacht, nur das ganze kölschig auf Kölsch. Und ich bin dabei und ich werde mich irgendwie dazwischen mogeln, zwischen Chor und Wirt und Eva, und es wird wunderbar. Das ist am 14.03. Da gibt es Tickets über Instagram bei Evas Kneipenlesung, heißt der Account, und per E-Mail kann man Eva auch schreiben unter evaskneipenlesung@aol.com. Ich verlinke euch das auch nochmal in den Shownotes. Also wer Tickets möchte, ich glaube, man sollte sich beeilen, weil die Kneipe ist jetzt nicht so wahnsinnig groß und ja, Eva hat schon eine Community. Also das, ich freue mich sehr. Das wird ganz ein illustrer Abend und bunter Abend, ein lustiger Abend, und da freue ich mich schon sehr drauf. Ich hatte jetzt auch noch dieses Jahr vielleicht auch noch ein kleiner Tipp, wer mich gerne hört und wer mich gerne im Podcast hört und wer gerne Podcasts mag von Künstlerinnen und Künstlern und über Kunst. Ich durfte jetzt Podcasts moderieren und Gespräche führen für die Kunststiftung in Sachsen-Anhalt. Und der Podcast heißt Neuwerk, wie die Adresse. Die Kunststiftung ist untergebracht im Neuwerk 11 und der Podcast heißt Neuwerk. Und da ist das erste Gespräch jetzt gerade vor einer Woche oder vor ein paar Tagen online gegangen mit einer wunderbaren Buchkünstlerin, die heißt Verena Zimmermann. Und vor allem im zweiten Teil des Podcasts, der geht nicht so lang, das ist eine halbe Stunde etwa, in der zweiten Hälfte erzählt sie von einem ganz tollen Projekt. Sie war nämlich mehrere Wochen auf einer einsamen Insel und hat gelebt in einem Haus neben dem Leuchtturm, ohne Zivilisation, ohne Elektrizität, ohne Wasser. Also Wasser hatte sie, aber musste man irgendwie draußen holen. Das erzählt sie alles in diesem Podcast und hat dazu ein Projekt gemacht und sogar ihre Abschlussarbeit an der Uni geschrieben zum Thema Outside Myself, ich muss gerade mal überlegen, Reise ins Ungewisse. Genau, also die, welche Kreativität steckt in dem Ungewissen und in dem, ja, in diesem Outside Myself. Und ich finde, das passt auch wunderbar jetzt zu dem Übergang fürs neue Jahr. Deswegen freue ich mich auch so, dass der jetzt noch vor Weihnachten erschienen ist, weil auch das neue Jahr ist ja viel Ungewisses, in das wir gehen. Es ist immer auch ein neues Blatt, ein neues weißes Blatt, das nicht wie ein Grauen vor uns liegen sollte, sondern wie eines, das eine Schreibblockade auslöst sozusagen, sondern wie ein neues weißes Blatt, das so ganz rein ist und über das man drüber streichen kann und das man mit ganz vielen wunderbaren Worten und mit ganz vielen wunderbaren Farben füllen kann. Und die darf man selber da verbinden, wie man das möchte. Und das wünsche ich euch für das neue Jahr. Ein tolles weißes Blatt, das ihr füllt mit allem, was ihr braucht, mit allem, was euch glücklich macht, mit allem, was euch froh macht, mit allem, was euch lebendig macht. Und ein Wort möchte ich euch noch mitgeben. Das ist mir nämlich kürzlich bei einem Lektorat begegnet. Das heißt Zufallszwischenmenschlichkeit. Das sind also diese Momente, wenn man plötzlich mit jemand Fremdes zusammentrifft, jemanden Fremden trifft und an der Bushaltestelle, im Supermarkt, an der Kasse oder am Bahnhof plötzlich ein nettes Gespräch hat und sich irgendwie ein gutes Gefühl gibt und dann wieder auseinandergeht. Zufallszwischenmenschlichkeit. Davon wünsche ich euch einen ganzen Sack voll und gebt die auch zurück und kriegt die wieder. Ist alles Karma. Und ja, habt wundervolle Weihnachtstage. Ich freue mich, dass wir heute so schön hier zusammengefunden haben. Und ich freue mich, wenn ich dann ein paar Tage später oder vielleicht auch Wochen bei euch bin. Ich fühle das jetzt schon mit, diesen Moment. Und ich lasse meine Wunderkerze hier jetzt noch zu Ende brennen und trinke noch meinen Tee. Und ich denke an euch. Habt es gut und bleibt mir treu, abonniert den Podcast. Ich weiß, ich habe euch ein bisschen im Stich gelassen, aber abonniert ihn und liked ihn und gebt gerne Bewertungen ab, wenn er euch gefällt, und vor allem empfehlt ihn auch weiter, damit vielleicht noch mehr Leute mit uns hier Tee trinken können und Bücher feiern. Macht's gut, ihr Lieben. Habt vielen Dank. Alles Liebe. Eure Usch.